Der Gegenstandpunkt ist dieses politische Magazin, das da hinten am Büchertisch ausliegt. Der hat sich für heute Abend vorgenommen, und ein Artikel der neuen Ausgabe bezieht sich auch auf das Thema, ein paar Argumente zur Finanzkrise beizusteuern. Eine Krise, die sich jetzt aktuell ereignet. Eine Krise besonderer Art, denn man hört ja auf der einen Seite, dass das wirtschaftliche Wachstum in allen Ländern mehr oder weniger gut floriert. Die Umsätze von Betrieben laufen, Gewinne werden gemacht. Aber im Finanzgewerbe, da wo Banken, große Fonds ihr Geldgeschäft machen, da gibt es einen Milliardenkrach. Große Fonds brechen zusammen. In England stehen vor Banken Kundenschlangen, die ihre Einlagen zurückhaben wollen. Northern Rock und ähnliche Banken gehen darüber pleite. Und es sieht zunächst so aus, als sei das so ein hausinternes Problem, ein Krach im Finanzgewerbe. Ansonsten floriert das wirkliche Produzieren. Andererseits merkt man, dass es in der Öffentlichkeit so eine Sorge gibt. Eine Sorge, die sich fragt, ob nicht doch dieser Krach im Finanzgewerbe auf die Konjunktur durchschlägt. Große Zeitungen wie die FAZ berichten, ob und wie sehr die Spareinlagen von Leuten noch sicher sind, ob der Umsatz von Betrieben nicht doch demnächst zurückgeht, weil die Kunden keine Konsumentenkredite mehr bekommen und vielfach der Markt für Autos, Häuser sowieso, aber auch für den ganz normalen Tageskonsum kreditfinanziert wird, mit Plastikkarten eben. Und Unternehmen klagen darüber, dass sie von Banken, die in Zahlungsklemmen stecken, keine Kredite für neue Maschinen bekommen, sodass sie Arbeitsplätze abbauen oder fürchten, sie demnächst abbauen zu müssen. Löhne und ihre Höhe sind nicht mehr sicher. Kurzum, die öffentliche Sorge geht davon aus, dass der Krach, den man da im Finanzgewerbe ausgemacht hat, den ganzen Rest der Gesellschaft berührt. Von jedem Betrieb, der mit Kredit seine Produktion erweitert, bis hinunter zum Rentner, der seine Spareinlagen auf einer Sparkasse deponiert hat und damit seine Rente aufbessern will. Ob ein Rentner mit seiner Rente auskommt, ob der Mindestlohn, den künftig ein Postbote bezieht, seine Familie ernährt, das ist in dieser Gesellschaft deren Problem. Es geht niemandem etwas an, darum kümmert sich niemand. Das müssen die mit sich ausmachen. Wenn aber die Finanzwelt ein Problem damit hat, ihr Geld zu vermehren, dann berührt es den ganzen Rest der Gesellschaft. Davon hängen alle anderen ab. Das ist nicht nur so eine öffentlich übertriebene Sorge, vielleicht sogar am Ende ein Ammenmärchen. Das ist die Wahrheit. Es ist so. Vom Gelingen dieser manchmal sogenannten hochspekulativen Geschäfte im Casino-Kapitalismus, davon hängt in der Tat ab, was aus der Autoproduktion, der landwirtschaftlichen Produktion und den Spareinlagen von Arbeitnehmern und Rentnern wird. Das ist so, und der Staat, der diese Wirtschaft hütet, der anerkennt das auch. Und er springt sogar denen, die jetzt im Finanzgewerbe ihre Probleme haben mit ihren Geldgeschäften, auf eine Art bei, wie das kein anderer Bürger, der in Problemen steckt, je erfährt. Es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten für ihre Kinder, die Schulspeisung zu bezahlen, wenn sie Hartz-IV-Empfänger sind. Es gibt eine Diskussion, die sagt, eine Aufsteckung von Hartz-IV kommt nicht in Frage, das vertragen die öffentlichen Kassen nicht. Die Kassen sind leer. Wenn aber das Finanzgewerbe bei seinem Geldgeschäft nicht mehr reüssiert, dann schafft es die Europäische Zentralbank innerhalb von 2 Wochen 450 Milliarden Euro Geld in den Markt zu werfen, Banken zu leihen, damit sie aus ihrer Zahlungsklemme herauskommen. Das führt mich auf 2 Fragen. Die eine ist die, worin besteht eigentlich dieser Finanzkrach, der Banken in die Pleite treibt, große Fonds zum Bankrott führt? Und worin besteht eigentlich der Wert dieser innovativen Finanzprodukte, wenn er sich über Nacht in Luft auflösen kann? Und die andere Frage, warum ist dieses Gewerbe, diese Finanzwelt, dem Staat, überhaupt der ganzen Gesellschaft so wichtig, dass dafür so viel Geld, 450 Milliarden Euro, der Zentralbank locker gemacht wird? Das will ich in 3 Kapiteln behandeln. Ein erstes wirft einen kurzen Blick auf das Kerngeschäft der Bank, den Kredit, den Geldverleih. Dann in einem zweiten Abschnitt möchte ich ein bisschen erläutern, wie das Finanzgewerbe der höheren Art funktioniert. Das Finanzgewerbe, das sich nicht mehr mit Krediten, sondern mit Kreditderivaten, mit diesen modernen Papieren abgibt, die jetzt in die Schlagzeilen geraten sind. ABS, Asset-Backed Securities, was sind Kreditverbriefungen? Und dann möchte ich in einem dritten Punkt erläutern, worin die staatliche Antwort auf diese Krise besteht. Zunächst also zum Bankgewerbe und dem klassischen Kerngeschäft. In dieser Welt, das ist kein Geheimnis, ist alles Produzieren und Verkaufen darauf gerichtet, Geld zu vermehren, das die Betriebe vorgeschossen haben. Das Finanzgewerbe, Banken, Fonds und so weiter, hat genau dasselbe Ziel. Auch die wollen ihr Geld vermehren, aber ohne den Umweg über die Erarbeitung von Waren, aus deren Verkauf man dann erst noch Geldüberschüsse erzielen muss. Das Finanzgewerbe macht aus Geld mehr Geld. Wie geht das? Es gibt eine alte, berühmte Werbung, ich glaube der Deutschen Bank, die da gesagt hat, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Seien Sie nicht dumm. Wie funktioniert das? Das Geld für sich, davon kann sich ja jeder daheim überzeugen. Das wird wohl die Leistung nicht erbringen, dass wenn man 200er über Nacht in dasselbe Portemonnaie legt, am nächsten Morgen 300er geschaffen hat. Wie macht man also aus Geld mehr Geld? Die Bank tut es auf folgende elementare Weise. Lass mal die Tür zu. Nach der einen Seite hin zentralisiert die Bank bei sich Rücklagen der Gesellschaft. Ersparnisse von Leuten, die ihr Gehalt empfangen, aber nicht auf einen Schlag verbrauchen. Genauso wie Rückflüsse bei Industrieunternehmen, die ihre Maschineninvestitionen stückchenweise zurückbekommen aus dem Warenverkauf, aktuell aber nicht brauchen für die Neuinvestition. So etwas wird heute bei einer Bank deponiert auf einem Konto. Die Bank, die dafür auch einen Zins entrichtet an ihre Kundschaft, die betreibt auf dieser Basis, dass sie das Geld der Gesellschaft bei sich versammelt hat, ein Geschäft eigener Art. Sie gibt auf diese Gelder, die sie bei sich hat, Kredite aus an alle die, die einen brauchen. Sie verleiht Geld und schafft es, dieses Geld dadurch zu vermehren, dass sie sich damit einklingt in die Geldvermehrung, die durch Arbeit an anderer Stelle gemacht wird. Sie selber wendet keine Arbeit auf. Sie investiert das Geld nicht in Maschinen und Arbeiter. Sie verleiht es und klingt sich damit in eine Produktion ein von Unternehmungen, die Waren erarbeiten lassen, aus dem Verkauf Gelderlöse zielen und aus diesen Gelderlösen muss an die Bank ein Zins nebst Tilgung für das Verliehene zurückgezahlt werden. Damit hat die Bank aus dem Verleih von Geld, ohne selber einen weiteren Handschlag zu tun, mehr Geld machen lassen, muss man sagen. Und da der Zweck der Bank die Vermehrung ihres Geldes ist, durch das Verleihgeschäft Kredit zu geben, nimmt sie dafür alles mit, was dafür taugt. Es werden Kredite nicht nur gegeben an große Unternehmen, die damit in neue Produktionsinstrumente investieren. Es werden auch Kredite gegeben an Hausbauer oder Käufer, wie die Hypothekenkredite, von denen jetzt die Rede ist. Es werden auch Konsumentenkredite vergeben, wo der kleine Mann, der sich einen Farbfernseher kauft, einen Bankkredit nimmt und den muss er dann bezahlen, tilgen und verzinsen aus seinem Gehalt. Das tun die Banken. Und sie tun es auf eine Art, die ihr Geschäft sehr, sehr emanzipiert von den vorhandenen Geldvermögen, die sie in der Gesellschaft eingesammelt hat. Eine Bank verfährt nämlich nicht so, dass sie einen Batzen Geld hat, diesen Batzen ausleiht, dann darauf wartet, dass der Unternehmer mit diesem Batzen Geld Waren hergestellt hat, sie verkauft und dann seinen Kredit abstottert und die Zinsen dazu, sodass sich im Verlaufe eines Jahres oder mehrere Jahre am Ende die Kreditsumme, die verliehen war, zuzüglich der Zinsen, bei der Bank wieder einfindet, dann wäre ein mit Kredit gestiftetes Geschäft zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen und die Bank hätte aus diesem Geschäft ihr Vermögen zurück sowie den Zins. So verfährt keine Bank, sondern die Banken stellen sich auf den Standpunkt, dass von ihnen verliehene Geld insofern es von einem Unternehmen verzinst, bedient wird. Die offene Forderung also ist so gut wie ein Vermögen. Warum? Weil es regelmäßig, so wie vertraglich vereinbart, Zinsen abwirft. Banken buchen deswegen auch den Kredit, den sie weggeben, in ihrer Buchführung auf der Seite Aktiva. Das ist was Gutes. Und weil sie die offenen Forderungen, die noch gar nicht zurückgeflossen sind, die aber bedient werden, wie ihr Vermögen behandelt, gibt sie auf dieses so definierte Vermögen, den nächsten Kredit aus. Und so fort. Sodass sich am Ende, das kann man in jeder Bankbilanz nachlesen, das Kreditvolumen, das eine Bank ausgibt, stellt es euch einfach vor in Gestalt von Schecks, die sie auf sich ausgibt und an das Publikum weiterreicht. Dass dieses Kreditvolumen, das sie herausleiht, ein Vielfaches dessen ist, was sie ihr eigenes Kapital nennt. Diese beiden Größen trennen sich so rasant, dass der Staat, der dem beiwohnt, sich auf den Standpunkt stellt, um eine gewisse Solidität zu wahren, muss man hier Grenzen ziehen. Er bindet Banken daran, dass sie das Eigenkapital, das sie haben, nicht um das 18-fache übersteigen dürfen beim Kredit. So verfahren Banken. Und wer es noch nicht gewusst hat, hätte es neulich Abend erfahren können, als der größte Banker der Nation, der Herr Ackermann, bei Maybrit Illner zu Gast war. Die hat ihn nämlich gefragt, was eigentlich angesichts der jetzt um sich greifenden Krise das größte Kapital der Banken ist. Daraufhin hat er gesagt, das Vertrauen der Kunden. Denn wenn die Kunden nicht mehr vertrauen und ihr Geld von der Bank abholen wollen, ist die Bank pleite. Das ist eine interessante Auskunft. Der Mann gibt ja immerhin damit zu, das Bankgeschäft funktioniert nicht so, wie sich das manch einer vielleicht vorstellt, dass Kunden einen Batzen Geld in die Bank legen, dort liegt der Batzen, die Bank macht aus diesem Batzen mehr, sodass ein zweiter Batzen daneben liegt, sodass es auch kein Problem gäbe, wenn die Kundschaft antritt, auch wenn sie alle gleichzeitig ihr gesamtes Geld abheben wollen, das Geld auch zu empfangen. Wer sagt, wenn die Kunden alle auf einen Schlag das, was die Banken in Umlauf gesetzt haben an Zahlungsversprechen, in wirkliches Geld übersetzen muss, dann können sie das nie. Dann wäre sie pleite, so wie jetzt Northern Rock in England. Ja, das ist kein Wunder. Wenn das, was die Bank an Schuldverschreibungen auf sich, sei es in Form eines Dispo-Kredits, sei es in Form eines Schecks, den sie herausgibt, wenn sie das in einem Maße in Umlauf setzt, um daraus ein Geldgeschäft zu machen, wo sich dieses Kreditvolumen um ein Vielfaches von dem wirklich vorhandenen Barschatz unterscheidet, ja, dann kann eben auch die Einlösung all dieser Zahlungsversprechen nicht geleistet werden aus dem, was es an Bargeld wirklich gibt, bei einer Bank. Diese Technik einer Bank, und damit komme ich schon zum zweiten Kapitel, offene Forderungen, noch gar nicht wirklich eingelöste Geldversprechen, wie ein Vermögen zu behandeln, auf das sich ein nächstes Kreditgeschäft aufpflanzt. Das ist nicht neu, das ist das Kerngeschäft jeder Bank. Das, was neu ist und jetzt in die Schlagzeilen gerät, wobei auch neu dort zu relativieren ist, diese Kreditverbriefungen werden seit den 80er Jahren gemacht. Das, was da neu ist, ist eine spezielle Technik, diese Kreditspirale in Gang zu setzen. Und zu der Technik und ihren Folgen will ich in diesem zweiten Kapitel ein paar Anmerkungen machen. Das Finanzgewerbe und seine Kreditderivate. Banken sind auf die Idee gekommen, es nicht dabei zu belassen, Geld zu verleihen, dafür Zins zu kassieren, darauf neue Kredite auszugeben und so fort, wie geschildert. Banken sind auf die Idee verfallen, sie wollen aus dem verliehenen Kredit ein Wertpapier machen und ein Geschäft höherer Art damit initiieren. Wie machen sie das? Am Ausgangspunkt steht eine vielleicht Hypothekenbank, die einen Kredit rausgibt an einen Menschen, der ein Haus kauft oder baut. Autokredite kommen aber genauso gut in Frage. Die VW-Bank macht sowas mit Hunderttausenden von Autokunden. Kredite werden herausgegeben für den Autokauf. Diese Kredite sind, darüber gibt es einen Vertrag, zu tilgen und zu verzinsen nach Maßgabe der Daten, die im Vertrag festgelegt werden. Und in der Regel ist es bei diesen speziellen Arten so, beim Haus und beim Auto, dass das sachliche Gut als Pfand hinterlegt wird. Das ist so bei einem Hypothekenkredit und bei einem Autokredit auch. Jetzt stellt sich die Bank auf den Standpunkt, das, was da eine offene Forderung ist, das Geld ist ausgeliehen und noch nicht zurückgekommen, ist recht eigentlich betrachtet ein Wertpapier. Denn wenn man sich auf den Standpunkt stellt, dass die offene Forderung eine regelmäßige Zinseinkunft bringt, dann ist das eine Geldquelle, dieses Schuldverhältnis, und das Wertpapier wirft eine Frucht ab für den, der es besitzt. Und was eine Frucht abwirft, das muss einen Wert haben. Gerade so wie jemand, der 1 Million zur Bank trägt und dafür 5% Zinsen kassiert, ist jemand, der eine gleich große Frucht erntet, der Besitzer eines Vermögens, das ungefähr 1 Million wert ist. So wird aus einem Schuldverhältnis ein Wertpapier. Wie hoch dessen Wert genau ist, das ist, wenn man den Zeitungsartikeln folgt, eine Frage der Bewertung der beiden Parteien, die dieses Geschäft betreiben. Da wird, wenn ein Hypothekenkredit vergeben worden ist und jetzt zu einem verbrieften Kredit wird, also zu einem Wertpapier. Da wird nicht einfach die Kreditsumme, die ausgeliehen ist, zum Wert des Papiers gemacht, sondern da werden gewisse Vorgaben der Bewertung unterstellt. Zum einen gibt die Bank auf dies von ihr jetzt hergestellte Wertpapier einen Zins, der geringer ist als der, den sie empfängt oder empfangen würde aus dem Hypothekengeschäft. In der Regel hört man, geben Sie 0,5% weniger, weil Sie sich bei dem Wertpapier und dem Anleger, der es gleich erwerben wird, auf den Standpunkt stellt, der hat ja im Unterschied zum langfristig vergebenen Kredit ein jederzeit verflüssigbares Wertpapier, das in Geld verwandelbar, weil verkäuflich ist, das kostet einen Zinsabschlag. Wie viel Zins man dann darauf gibt, muss sich vergleichen mit den Zinsen, die gerade an einer Bank zu bekommen sind. Ist der Bankzins niedrig, kann man auch die Verzinsung des Wertpapiers kleiner gestalten. Umgekehrt. Und dann gibt es noch einen dritten Gesichtspunkt. Man bewertet, wie hoch ist eigentlich das Risiko, dass der Kredit, der ja bei Hypothekenkrediten über 20 Jahre laufen kann, nicht bedient wird oder nicht regelmäßig, sodass nur ein Teil der Kreditsumme zurückfließt. Das sind die Gesichtspunkte, die dazu führen, aus dem Schuldverhältnis, aus dem weggezahlten Kredit ein Wertpapier zu machen, das einen neuen Wert bekommt, weil es ein Zinsergebnis jährlich einspielt. An diesem Verfahren ändert sich nichts dadurch, dass die Banken das nicht nur mit einem Kredit machen beim Verbriefungsgeschäft, sondern 10 oder manchmal 100 Kredite und mehr in eine Tüte stecken. Das nennen sie dann Kreditportfolio. Und dann große Ratingagenturen beauftragen, die in großen, dicken Katalogen bewerten, wie hoch die Ausfallrisiken für die einzelnen Kredite sind, wie die unterschiedlichen Zinsen, die da einfließen, zu gewichten sind und so fort. Das passiert und eine Bank, die ein solches Bündel von Krediten neu bewertet und zum Wertpapier gemacht, zu einem neu eingerichteten Zins veräußert, verkauft an einen Anleger, die hat ein erstes Geschäft gemacht. Sie wird in der Regel eben eine Bewertung vornehmen wollen, die das Papier nicht nur attraktiv für den Anleger macht, sondern auch für sie, gemessen an dem, was sie erwirtschaftet hätte, wenn sie einfach nur den Zinsertrag aus dem verliehenen Hypothekenkredit eingenommen hätte. Das ist ein kleiner Geldertrag, der der Bank zufließt, aber das Wesentliche, dass bei diesem Akt passiert, dass ein Kredit verbrieft wird, also Wertpapier wird und verkauft wird, ist etwas viel weitergehendes. Das, was da nämlich passiert, ist offene Forderungen, weggeliehenes Geld, das nicht da ist, wie ein Vermögen zu behandeln und in Umlauf zu setzen und es dabei sogar noch zu vervielfältigen. Es findet statt, Stiftung neuer Vermögen und Vervielfachung von Geldkapital über diesen Akt. Wieso? Denkt einfach an den elementaren Ausgangspunkt zurück. Die Bank hat einen Kredit vergeben, die Hypothekenbank an den Hausbauer. Das war der Ausgangspunkt. Dieses Geld, das ist aufgezehrt. Das existiert verbaut in den Steinen des Hauses, in den Baumaschinen des Unternehmers, der an diesem Haus gearbeitet hat und mit den Kredittranchen bezahlt worden ist. Dieses Geld ist verzehrt, es existiert nicht mehr. Aber dadurch, dass die, die diesen Kredit genommen haben und das Geld verzehrt haben, ein Versprechen auf Tilgung unterschreiben mussten, wird im Wertpapier behauptet, das bloß versprochene Zurückzahlen des Geldes sei sowas wie längst gelaufene Realität. Der Kreditbrief, der ein Wertpapier ist, das einer für x Millionen kauft, ist ein Wert in den Händen desjenigen, der es gekauft hat. Und das Geld dieses Verkaufsaktes findet sich auf der Bank wieder, die den Kreditbrief erst geschaffen, dann veräußert hat. Also kommt dieselbe Größe dreimal vor. Einmal als das weggezahlte Geld, das im Haus verbaut ist und in den Maschinen der Bauunternehmungen steckt. Dann kommt zweitens diese offene, gar nicht zurückbezahlte Forderung als real existierender Wert eines Wertpapiers vor, das zinstragend und käuflich ist und das sogar gekauft wurde, sodass drittens der Geldertrag auf einer Bank bilanziert wird, die das veräußert hat. So, mit diesen neu geschaffenen Vermögenstiteln, offene Forderungen in Wertpapiere, in Kapitalanlagen umzuwidmen. Damit macht die Bank ein viel weitergehendes Geschäft, als dass sie einfach nur Verbriefungen veräußert. Der Witz dieser Technik, um zunächst eine Vorstellung auszuklammern, die manchmal damit verbunden ist. Es steht nicht darin, dass die Bank, die Geld verliehen hat, schneller an das Geld zurückkommen möchte, um das Geld wieder zu verleihen. Die Bank will ja gar nicht Geld horten. Die will ja umgekehrt aus dem Verleih Zinsen ziehen. Es geht ihr also gar nicht darum, ein Verleihgeschäft abzubrechen, um ein neues zu eröffnen. Sondern es geht darum, dass sie mit dieser Kreditverbriefung eine offene Forderung zu einem Wertpapier macht, um auf dieser Grundlage ein Wertpapiergeschäft ganz neuer Art zu eröffnen. Wie tut sie das? Sie wartet gar nicht darauf, ob sich für ihre Kreditverbriefung genug Interessenten am Geldmarkt findet, sondern sie organisiert die Nachfrage nach ihren eigenen Verbriefungsprodukten gleich selbst und sie gründet diese sogenannten Zweckgesellschaften oder Condits oder manche sprechen sie auch französisch aus, Conduits. Diese Gesellschaften sind Konstrukte der Bank. Für sich genommen sind sie gar nicht geschäftsfähig, weil sie kein Geld haben. Diese Rhineland Funding, die da in die Schlagzeilen geraten ist, die Zweckgesellschaft der IKB, die fast in die Pleite getrieben wurde, die hat ein Eigenkapital von $500. Diese Zweckgesellschaften halten Kreditverbriefungen und geben auf diese Kreditverbriefungen neue Wertpapiere aus. Die nennen sie Asset-Backed Securities. Wertpapiere, von denen gesagt wird, die haben ihre Werthaltigkeit dadurch, dass die Zweckgesellschaft im Besitz eines Kreditbündels ist, die Kreditverbriefung eben, die regelmäßige Einkünfte in Sachen Tilgung und Zins erbringt. Sie gibt also darauf neue Wertpapiere aus. Damit geht sie Ertragsversprechen ein. Diese neuen Wertpapiere laufen, wie man hört, in der Regel ganz kurzfristig, 1 bis 3 Monate, und werden verzinst. Wie werden die Ertragsversprechen durch die Gesellschaft, die das ausgibt, eingelöst? Ja, auf der einen Seite hält die Gesellschaft ein Kreditbündel, das bei langlaufende Kredite höhere Zinsen abwerfen als kurzlaufende, mehr Zinsen einbringt, als sie für die ABS-Papieranleger zahlen muss. Einerseits. Das ist eine Quelle, aus der diese neuen Papiere verzinst werden. Andererseits hört man, der Reiz des ganzen Geschäfts dieser Zweckgesellschaften kommt darüber zustande, dass die ja gar nicht mit eigenem Kapital und Kredit der Bank wirtschaften. Wie haben die eigentlich, obwohl sie doch gar kein Geld haben, diese Kreditverbriefungen erworben? Ja, müsst ihr euch mal anhören, wie die das machen. Jetzt redet hier kein Zeitungskommentator, sondern der Manager einer Zweckgesellschaft. Um das Portfolio, damit meint er diese Kreditverbriefungen, überhaupt zusammenkaufen zu können, benötigt die Zweckgesellschaft Geld. Das bekommt sie von Investoren, denen sie Wertpapiere verkauft, die ihrerseits an die von der Zweckgesellschaft gebildeten Bestände gekoppelt sind. Also, die Gesellschaft, die kein Geld hat, gibt Wertpapiere aus auf ein Kreditbündel, dass sie erst durch das Geld erwirbt, das sie von den Anlegern empfängt, die diese ABS-Wertpapiere, diese Asset-Backed Securities kaufen. Jetzt ist klar, dass da ein Schneeballsystem in Gang kommt. Denn die erste Tranche dieser ABS-Papiere, die immer so 1 bis 3 Monate laufen, die erste Tranche, die sie herausgibt, spült ihr ein Geld in die Kasse. Ein Geld aber, das sie dafür nutzt, die Kreditbündel zu erwerben, aus dessen Zinsstrom die ABS-Anleihen finanziert, verzinst werden müssen. Diese Kreditverbriefungen sind langfristige Anlagen. So ein Hypothekenkredit läuft 20 Jahre oder länger. Es ist also klar, dass wenn die erste Tranche zur Auszahlung ansteht und verzinst werden muss, der ABS-Papiere, deren eingelöstes Geld in langfristigen Anlagen steckt, sodass, um die überhaupt auszuzahlen, eine neue Nachfrage nach ABS-Papieren nötig ist, in größerem Umfang, als Leute ABS-Papiere in Geld zurücktauschen. Damit also das Geschäft aus der Zinsdifferenz überhaupt funktionieren kann, muss ein ständig größerer Zustrom von Geld in die neu geschaffenen Wertpapiere stattfinden, als an Abfluss tatsächlich vorliegt. Nicht nur das. Diese Papiere, diese Asset-Backed Securities, werden nicht nur in diesen Fonds, Zweckgesellschaften, die die Banken gründen, zum Geschäftsartikel, zum neuen Wertpapier, sondern die werden ihrerseits, diese ABS-Scheine, von Hedgefonds gekauft, die das zu ihrem Vermögensbestand machen, sodass sie darauf wieder neue Fondspapiere ausgeben, Geld einsammeln von einem Publikum, das an Gewinnen teilnehmen soll, dass Fonds mit Hilfe von solchen ABS-Papieren ihrem An- und Verkauf machen. Wenn man das betrachtet und die technischen Winkelzüge jetzt einmal für einen Moment ausblendet, dann passiert da im Prinzip Folgendes. Dass nämlich ein Ertragsversprechen auf das nächste getürmt wird. Dass eine offene Forderung wie ein verfügbares Vermögen, wie ein Wert behandelt wird, der ein neues Kreditverhältnis begründet. Am Anfang stand ein Kredit, ein Hypothekenkredit an einen Hausbauer. Der wurde verbrieft zu einem Wertpapier. Aus einem Schuldverhältnis, aus nicht zurückgezahltem Geld wurde ein Wert geschaffen. Auf diesen so geschaffenen Wert, der als Kreditbrief existiert, wird ein neuer Wert geschaffen. Ein ABS-Papier, das deswegen wert ist und dafür wird auch Geld bezahlt. Weil es an diesem fiktiven Wert der Stufe darunter teilnehmen, teilhaben soll. Kurzum, da wird ein Turm aufgebaut, wo ein Ertragsversprechen das nächste begründet, sodass die Finanzwelt immer mehr Produkte findet, in denen sich Geld anlegen lässt. Aber es muss jetzt auch in immer mehr Produkte Geld fließen, damit sie werthaltig sind. Denn dass das Papier, der Kreditbrief, dieser Wert ist, für den es verkauft wurde, dass der ABS-Schein, der dadurch gedeckt sein soll durch ein solches Kreditbündel, wert ist, das kommt überhaupt nur dadurch zustande, dass es Geldbesitzer gibt, die dafür den Wert hinlegen. Getrennt davon, dass sowas im Kauf des Papiers als Preis realisiert wird, haben diese Dinger keinen Wert. Außer dem Papierwert im Sinne der Druckkosten. Es werden also auf der einen Seite Wertpapiere in einem autonomen Schöpfungsakt, wo auf ein Papier das nächste gegründet wird, vermehrt, sodass sich fragt, wo kommt eigentlich der ganze Geldstoff her, der in diese Papiere strömt und damit den von Ihnen behaupteten Wert auch beglaubigt? Wo kommen die Nachfrager her? Wo kommt das Geld her, das sich in diese Kreditverbriefungen und ABS-Papiere und in die nächsthöheren Fondspapiere, die sich auf die ABS-Papiere beziehen, das sich darin anlegt und den Papieren den Wert verleiht? Zwei Quellen gibt es dafür. Die eine, es gibt echte Geldvermögen in der Gesellschaft, die in diese Geschäfte investieren. Wie man hört, ist die Abteilung der Pensionsfonds eine prominente Adresse. Fonds, in denen Rücklagen für die Rentenzahlungen von Leuten aufgeschatzt sind, die haben, insofern kommen sie da als naturwüchsige Anleger zum Zug, die haben regelmäßige Zahlungsverpflichtungen, alle 30 Tage wird die Rente fällig, wollen aber während dieser Zeit das Geld verzinslich anlegen. Die gehen in solche Papiere. Kommunale Haushalte hört man, ich glaube Gelsenkirchen oder irgendeine Ruhrgebietstadt hat da 100 Millionen jetzt in den Sand gesetzt. Die versuchen über solche Geschäfte ihren Staatshaushalt aufzubessern. Sparkassen gehen mit Spareinlagen, Banken mit Kredit in sowas hinein. Und den Kredit wollte ich jetzt mal weglassen. Das ist der zweite Punkt. Diese realen Geldvermögen sind einerseits Nachfrager. Andererseits, das kann nur die halbe Miete sein. Denn man hört ja über diesen Markt, dass die da in Umlauf gesetzten Geldvermögen, die papierenden Geldtitel, ein Vielfaches dessen sind, was es an wirklichem Geld in der Gesellschaft gibt. Es muss also, wenn sich der Wertpapierhaufen seinem Wertumfang nach so drastisch trennt von den wirklichen Gelderträgen, die als Sparguthaben auf einer Sparkasse oder als Rentenrücklage in einem Pensionsfonds liegen, andere Quellen im Spiel sein als diese realen Gelder. Nämlich Kredit. Kredit, der durch Banken geschaffen wird und der als Nachfrage in eben diese Wertpapiere fließt. Banken zum Beispiel geben viel Kredit an Private Equity oder an Hedgefonds, die mit diesem Kredit einer Bank in eben solche Geldgeschäfte investieren. Sodass man unter dem Strich eine Spirale vor sich hat, wo der Kredit nicht bloß den sich aufblähenden Turm von Wertpapieren erzeugt, sondern auch noch die Geldnachfrage aufbläht, die kauft, was an der anderen Stelle als Wertpapier generiert worden ist. Bezieht es einfach nochmal auf den elementaren Ausgangspunkt des Hypothekenkredits. Eine Hypothekenbank hat einen Kredit verliehen an einen Hausbauer. Jetzt hat sie kein Geld mehr, sondern eine offene Forderung. Die offene Forderung nennt sie Wertpapier, so als sei die Forderung gar nicht offen, sondern das Geld hier da. Mit einem Kredit an einen Dritten, der das Papier kauft, wird der Wert dieses Papiers beglaubigt. Der letzte Kredit, die Bank gibt einem Kredit, damit er das Wertpapier kauft. Die beglaubigt jetzt quasi, dass der erste Kredit keine offene Forderung mehr ist, sondern so gut wie Geld. Das ist sehr zirkulär, aber so wird verfahren, solange die Geldanleger und die Kreditnehmer, die solche Geschäfte tätigen, an die Ertragskraft dieser Papiere glauben. Das Vertrauen in die Ertragskraft und Werthaltigkeit von Papieren ist der Motor dafür, dass ein Kredit genommen und im Kauf dieser Papiere realisiert wird. Das wechselseitige Vertrauen, das hat den Inhalt, dass man einander abnimmt, dass die offenen Forderungen, die man zum Wertpapier erklärt, glaubwürdig sind. Dass offene Forderungen, weil und solange sie bedient werden, so gut wie vorhandenes Geld sind. Auch wenn sie noch gar nicht erfüllt sind. Und da kann auch vieles schiefgehen. Der erste Kreditnehmer, der kann, wenn er ein Gehaltsempfänger war, der für einen Hauskauf Kredit nimmt, seinen Arbeitsplatz verlieren, dann ist es vorbei mit der Kreditbedienung. Das Unternehmen, das in Erweiterung investiert, kann an der Konkurrenz scheitern und pleite machen, dann ist es vorbei mit der Bedienung. Solange aber darauf vertraut wird, dass offene Forderungen so gut wie vorhandenes Geld sind und deswegen das Wertpapier, das die regelmäßige Frucht, den Zinsertrag bringt, kauft, gilt das. dass die offene Forderung Geld wert ist, als Wertpapier gekauft und verkäuflich ist. Das ist eine entscheidende Differenz zu dem, was man aus der wirklichen Welt der Herstellung und Produktion von Waren kennt. In der Fabrikarbeit werden auch Warenwerte geschaffen, die durch Angebot und Nachfrage am Markt verändert, modifiziert werden. Bei heftiger Nachfrage lassen sich die Preise ein wenig hochsetzen, bei schlechter Nachfrage gehen sie ein wenig runter. Aber es ist eine Veränderung des Werts, der da geschaffen worden ist. Hier dagegen im Wertpapiergeschäft, da ist der Wert des Papiers das Erzeugnis einer Ertragserwartung, die sich nachfragewirksam betätigt. Insofern ich erwarte, dass die offene Forderung einer Kreditverbriefung bedient wird. Und dieser meiner Erwartung durch den Kauf, also durch das Geld, das ich auf den Tisch lege für das Papier, bewahrheite, gilt die Gleichung. Offene Forderung ist so gut wie Geld. Deswegen hat der Marx diese Art von Geldkapitalschaffung, wo aus der Erwartung eines Werts der Wert zur Existenz gebracht wird, fiktives Kapital genannt. Die bürgerliche Welt, die hat eine merkwürdig verquere Vorstellung davon, dass diese Welt der Spekulation einen luftigen Charakter hat, der sich manchmal in einem Begriff äußert, der keine treffende Darlegung ist. Die reden oft mit Blick auf die Welt des Finanzgewerbes und der Spekulation im Unterschied dazu von der Realwirtschaft. Wenn Sie auf die Betriebe schauen und die Autoproduktion, bloß das völlig Irreführende an so einer Behauptung, die Autoproduktion Realwirtschaft zu nennen, im Unterschied zum Finanzgewerbe und seinen Produkten, liegt darin, dass die Vermögenstitel, die da im Finanzgewerbe geschaffen und vermehrt werden, ja nicht irreal sind. Diese Papiere, Wertpapiere, in denen offene Forderungen wie existentes Geld gehandelt werden, die sind ja nicht irreal, auch wenn das Geld nicht wirklich leibhaftig vorhanden ist, sondern die sind, Kraft Gesetz auch noch, gültige, eigentumsgleiche Vermögenstitel, die man kaufen und verkaufen kann. Ja, es ist sogar so, dass ausgerechnet diese Sphäre, das Finanzgewerbe, in der Wachstum nie durch Arbeit produziert wird, die Wachstumssphäre schlechthin ist. Das schnellste und das meiste Geld wird im Finanzgewerbe verdient, nicht beim Produzieren von Kühlschränken und Autos. Warum? Na, die Bank, das war das Kerngeschäft, mit dem ich heute Abend angefangen habe, die vergibt ihren Kredit und macht ihr Geschäft damit, dass sie Unternehmern Geld leiht, das die nicht haben. Und sie will an dem Geschäft, das der Unternehmer mit diesem verliehenen Geld macht, teilhaben. Sie lässt sich einen Zins zahlen. Da ist das verliehene Geld in der wirklichen Produktion von Warenwerten engagiert und wirkt auch dort wie ein wirklicher Hebel. Mit dem erweiterten Geldvermögen werden in der Tat neue Maschinen gekauft, mehr Waren hergestellt und aus dem gewachsenen Ertrag der Bankzins bezahlt. Im Finanzgewerbe dagegen ist der Kredit selber das Mittel, mit dem der Kredit verzinst und vermehrt wird. Ohne den langatmigen Umweg über das Produzieren und Verkaufen von Waren, aus deren Gelderträgen am Ende dann Bankzinsen beglichen werden. Insofern ist die Überschrift, die wir da über das Thema gesetzt haben, Selbstbefriedigung des finanzkapitalistischen Geschäfts durch sich, keine Ironie, sondern das ist die Wahrheit über diesen Zweig des Geschäfts. wenn das Vertrauen in die Werthaltigkeit von Papieren, die doch nichts anderes sind, als offene Forderungen, die Substanz ist, die diesem Wertpapierhaufen seinen Wert gibt. Wenn also Vertrauen Kapital schafft, dadurch, dass es sich Nachfrage wirksam in diese Papiere ergießt, sie kauft, dann geht die Reihenfolge auch ganz flott rückwärts. Wenn Vertrauen und der Kauf der Papiere ihnen den Wert verleiht, dann ist Entzug des Vertrauens, Misstrauen, dasselbe wie die Vernichtung von Wertpapieren in diesem Gewerbe. Der Satz, der ist für bare Münze zu nehmen. Wenn Vertrauen die Substanz des Werts dieser Papiere ist, dann ist Misstrauen die Auflösung ihres Werts. Ein Beispiel mal aus einer Zeitung, die das begriffslos als Fakt erzählt, ohne zu merken, was sie damit preisgibt. Es geht um die französische Großbank BNP Paribas. Die hat auch solche Zweckgesellschaften gegründet, wie alle anderen, und musste mehrere dieser Zweckgesellschaften schließen, weil die pleite gegangen sind. Als Grund für die Fondsschließung nannte die Großbank BNP Paribas das Verschwinden jeglicher Transaktionen in einigen Marktsegmenten für verbriefte Kredite. Der Markt war total illiquide. Die Großbank betonte, dass die Fonds keinen Zahlungsausfall zu beklagen hatten. Die Schuldner verbriefter Kredite leisten ihre Zinszahlung. Da merkt man, die Klemme, von der jetzt dort die Rede ist, kommt nicht dadurch zustande, dass so eine Zweckgesellschaft von Paribas ein Zinsbündel hält, auf die Erträge und Zinszahlungen wartet, um die von ihr selbst ausgegebenen Wertpapiere, diese Asset-Backed Securities, zu bedienen und daran jetzt scheitern würde, weil die Zinszahlungen abbrechen bei ihren Kreditverbriefungen. Das ist gar nicht so. Sondern die Kundschaft, die ABS-Titel kauft, verliert das Vertrauen, aus Gründen, über die wir noch reden müssen, in die Werthaltigkeit dieser Papiere, kauft keine neuen Papiere nach, sodass der wesentliche Stoff versiegt, aus dem die Banken die ABS-Anteilseigner bezahlen. Denn das war ja das Konstruktionsprinzip, mit dem wir begonnen haben. Die erwerben das Geld, diese Zweckgesellschaften, für den Kauf der Kreditverbriefungen dadurch, dass sie Wertpapiere auf sich ausgeben, die überhaupt nur dadurch besichert sind, dass sie das Kaufobjekt erwerben mit dem Geld der ABS-Anleger, sodass dieses Geld langfristig in der Zinsquelle gebunden ist und die Auszahlung der Papiere bei kurzer Fälligkeit immer wieder darauf angewiesen ist, dass neuer Zustrom in diese Papiere, also das Vertrauen auf ihre Ertragskraft, wächst. Da muss mehr Geld reinfließen, um die alten ABS-Anleger überhaupt auszahlen zu können. Solange ein solcher Geldzustrom stattfindet, da sind natürlich auch die üblichen Auszahlungen, die alle ein, zwei oder drei Monate fällig werden, bedeutungslos für so eine Zweckgesellschaft. Derjenige, der sie gekauft hat, um auf seinem Geld mehr zu machen, der kann auch, wenn er aussteigt aus so einem Papier, daraus ein real erwirtschaftetes Vermögen mitnehmen, dass er sich in eine neue Villa anlegt, wovon er eine Luxusjacht kauft oder einen neuen Büroturm errichten lässt. Wenn aber das Verlangen nach Auszahlung dieser Papiere nicht bloß der verkraftbare Einzelfall, sondern ein Massenphänomen wird, dann löst der versuchte Zugriff auf den Wert der Papiere ihren Wert auf. Zum Beispiel so, wenn ihr die Nachrichten gehört habt in den letzten Wochen, habt ihr mitbekommen, dass Union Invest, die sonst immer den Wetterbericht organisiert haben, aber jetzt höre ich, sind sie auch noch mit Zweckgesellschaften unterwegs. Union Invest, also ein großes Geldhaus, schließt einen Fonds der unter anderem in großem Umfang ABS-Papiere gekauft hat. Er schließt diesen Fonds mit der Begründung gegenüber seinen Kunden: Wenn jetzt alle Kunden ihr Geld zurückhaben wollen aus diesem Fonds, dann müsste dieser Fonds ABS-Titel veräußern, die jetzt nicht verkäuflich sind, weil der Markt mangels Vertrauen zusammenbricht. Er müsste also mit einem so herben Wertverlust rechnen, wenn überhaupt verkäuflich, dass die Kundschaft nicht ausgezahlt werden kann. Also wird der Fonds geschlossen. Daran sieht man was. Das ist nämlich auch eine Weise, wie sich das Fiktive der finanzkapitalistischen Wertschöpfung zeigt. Man kann eine offene Forderung wie ein Wertpapier behandeln, darauf ein neues Wertpapier gründen, das wiederum ein Ertragsversprechen ist und so fort. Man kann auf diese Weise wachsende Guthaben hochrechnen und sich gutschreiben. Aber man kann sie nicht haben als real existierendes Vermögen, als materiellen Reichtum, der in gleichem Maße gewachsen wäre, sodass man auf ihn zugreifen kann. Und es beweist sich darin, dass kaum, dass die Anleger in diesem immensen Umfang an Wertpapieren den Wert haben, ausbezahlt haben wollen, mit dem man dann einkaufen gehen kann, dass der Zugriff darauf, ihn haben zu wollen, den Wert auflöst. Gerade so, wie Ackermann in meinem Ausgangsbeispiel gesagt hat, müssten Banken diese Abermilliarden von Schuldverschreibungen auf sich wirklich bezahlen, wenn die Kunden Geld sehen wollen für ihre Forderungen. Dann müsste die Bank schließen, denn dieses Geld hat sie nicht. Bei wem jetzt in diesem Geschäft der Wertpapier-Szene mehr die Seite des Habens zu Buche schlägt, Gewinn gemacht, oder mehr die Seite des Verlusts? Das ist keine Frage des Prinzips und schon gar keine Frage der klugen Strategie, das ist eine reine Frage des Zeitpunkts. Die in Erwartung eines um sich greifenden Misstrauens rechtzeitig ausgestiegen sind, die haben einen Gewinn gemacht und den vielleicht in Form von einem Ferrari oder einer Luxusvilla in trockene Tücher gebracht. Der als Zweiter verkauft hat, bleibt auf Verlusten sitzen. Jedenfalls ist klar, es können nicht alle die hochgerechneten Finanzvermögen als realen Wert haben, weil diese Vermögen eine Hochrechnung und nicht wirklich hergestellter Wert sind. Wenn also Vertrauen in Misstrauen umschlägt, dann lösen sich die vielen Finanzwerte in Luft auf. Frage also ist noch, warum überhaupt aus Vertrauen Misstrauen wird? Warum bleiben sie nicht alle bei einem soliden Vertrauen? Denn dann, so könnte man ja denken, hat man sowas wie eine self-fulfilling prophecy in Gang gesetzt. Man bleibt stur bei dem Vertrauen auf die Ertragskraft von Wertpapieren, die offene Forderungen wie real existierendes Geld hochrechnen, fragt deswegen immer weiter nach, setzt diese Papiere in Kraft und so fort, ad infinitum. Das wäre so ein Gedankenexperiment. Vertrauen wir doch einfach, dann bleibt doch alles in Wert gehalten. Der Haken an so einem Gedankenexperiment liegt darin, dass es zunächst einmal so ein gemeinschaftliches Subjekt, wir, die Spekulanten, gar nicht gibt. Sondern da gibt es einen Gegensatz, eine Konkurrenz von verschiedenen Spekulanten, die alle dieselbe Frage ventilieren. Die wollen sowas haben wie einen Trend, einen Beweis für ihr Vertrauen in die Werthaltigkeit der Papiere. Und dieser Trend besteht in nichts anderem als in der Tat aller anderen, die sie aber erst morgen vollziehen. Ob der Trend, dass allgemein gekauft wird im ABS-Sektor, heute meinen eigenen Einstieg in dieses Papier rechtfertigt oder nicht, kann ich erst morgen mit Gewissheit sagen, weil erst dann sehe ich, ob die anderen sich ebenso verhalten haben, wie ich heute schon als Gewissheit unterstellen muss, wenn ich mir sagen will, das ist eine gute Anlage, weil allgemein sie für gut gehalten und deswegen verkauft wird. Und da merkt man, wechselseitiges sich belauern, ist der Trend am Markt positiv oder gibt es schon erste Ausreißer? Das ist das Prinzip in diesem Gewerbe der Spekulation auf die Werthaltigkeit von offenen Forderungen. Wer zu spät aussteigt, der hat verloren. Aber wer zu früh aussteigt, der hat die Chance an der Teilhabe einer OS, einer Wertsteigerung verpasst. Also eine total prekäre Angelegenheit. Anders gesagt, das Vertrauen, das da quasi der Motor ist für Investitionen in solche Papiere, das ist immer schon mit einem guten Stück Misstrauen behaftet. Machen es denn wirklich die anderen? Ich mag ja jetzt vertrauen, aber mein Vertrauen mache ich ja vom Vertrauen aller anderen abhängig. Denn wenn die nicht vertrauen, war mein Vertrauen vergeblich. Das ist ein Zirkel. Aber einer, der objektiv ist an diesem Markt. Die andere Seite, das Vertrauen schließt nicht nur Misstrauen ein wegen dieses Prinzips der Konkurrenz, sondern auch wegen des Stoffs, mit dem da die Geschäfte gemacht werden. Und da ist vielleicht schon ein nützlicher Hinweis, sich überhaupt mal den Begriff vor Augen zu stellen, den diese Wertpapiere führen. Asset-backed Securities. Also Anleihen, Wertpapiere, die so eine Zweckgesellschaft auf sich ausstellt, mit Verweis darauf, dass sie einen sehr soliden Schatz bei sich hütet. Die ausgegebenen Papiere heißen Securities, Sicherheiten. Aber von den Sicherheiten, von diesen ABS-Papieren wird betont, dass sie auf ein Asset, auf ein Vermögen zurückgreifen können, das sie im Rücken haben, eben auf eine Kreditverbriefung. Anders gesagt, man merkt an dem Wertpapier, dass sich der Wert dieses Papiers, auch im Denken derer, die es erwerben, dass sich der Wert dieses Papiers einerseits von dem realen Wert des Hauses, das ganz am Ausgangspunkt der Kette stand, beim Hypothekenkredit, dass sich dieses Papier vom Wert des Hauses entfernt, nicht dasselbe ist, aber auf ihn, auf diesen soliden Wert als letzte Sicherheit zurückgreifen können will. Da merkt man, dass beides im Spiel ist, dass das Wertpapier einerseits mit dem realen Wert des Hauses, dessen Kredit verbrieft worden ist, nichts mehr zu tun hat. Aber andererseits soll das, wovon man sich getrennt hat mit diesem Papier, dessen Sicherheit verbürgen. Der Begriff überhaupt in diesem ganzen Marktsegment, Papiere unterschiedlicher Solidität zu unterscheiden, der verrät genau dasselbe. Das ist doch merkwürdig, dass sie auf der einen Seite sagen, eine offene Forderung, der verliehene Kredit der Bank, ist so gut wie bares Geld. Als Wertpapier kann ich einen verbrieften Kredit verkaufen. Und auf der anderen Seite fangen sie jetzt an, bei diesen verbrieften Produkten unterschiedliche Soliditäten zu unterscheiden. Ein Name, der ins Gespräch gekommen ist, hieß ja Subprime-Kredite. Also die unterscheiden erstklassige Prime und untererstklassige Subprime-Papiere. Das ist auch so ein Irrwitz, dass Solidität von Papieren unterschieden werden soll, weil damit nämlich zugegeben wird, dass was die als unterschiedliche Nähe des Wertpapiers zum wirklichen Wert ausdrücken, das meinen sie mit unterschiedlicher Solidität, doch bloß zugibt, dass der Wertpapierwert vom realen vollständig getrennt und verschieden ist. Also sie haben auch, was den Stoff angeht, in den sie sich anlegen. Ein Bewusstsein davon, dass die Güte der Geldquelle, die sie erwerben, doch nicht von derselben Art ist wie bares Geld und echter Wert. Deswegen unterscheiden sie ja gerade der Nähe zu diesem echten Wert, Solidität von Papieren. Auch da also, in Bezug auf den Stoff der Konkurrenz, ist das Vertrauen immer schon mit einem Stück Misstrauen gesegnet. Aber jetzt kommt die Ironie der ganzen Geschichte. Gerade das gelingende Wertpapiergeschäft dieser Kreditverbriefung und ABS-Anlagen führt an einen Punkt, wo Gründe für das Misstrauen durch den Geschäftserfolg in die Welt gesetzt werden. Und zwar auf folgendem Weg. Man erfährt von den Banken, dass sie so tolle Geschäfte gemacht haben mit der Verbriefung von Krediten, auf die neue Wertpapiergeschäfte, eben die ABS-Anlagen, gegründet wurden, dass sie gar nicht genug offene Forderungen in ihre Bücher kriegen konnten. Sie wollten immer mehr neue Kredite vergeben, aber nicht, um aus dem Geldverleih einen Zins zu ziehen, sondern um aus dem Verleih Material für die Verbriefung und das Wertpapiergeschäft zu erzeugen. Also haben sie den Übergang gemacht, auch solchen Kreditnehmern Kredite aufzuhängen, von denen sie selber das Urteil haben, die sind eigentlich zur Bedienung dieser Kredite nicht wirklich fähig. Das sind die jetzt sogenannten Schwachmatikusse unter den amerikanischen Häuslebauern, die ohne jedes Eigenkapital mit ganz geringen Gehältern zu 100% fremdfinanziert ein Haus erwerben. Das ist so ein Subprime-Kredit, den die Bank ihnen gibt, nicht weil sie die Kreditquelle so solide findet und den Zins schätzt, sondern weil sie damit neues Verbriefungsmaterial für das Kreditgeschäft erzeugt. Ja, das ist natürlich ein Auslöser für Misstrauen oder kann einer sein, dass die Assets, also die Sicherheiten, auf die die ganze ABS-Papierkonstruktion beruft, von immer heiklerem Charakter wird, auch nach dem Dafürhalten derer, die das als das Vermögen in die Kreditgesellschaften einstellen. Die sagen ja selber von ihren Krediten, Subprime, sehr ungewiss, ob, wie lange, in welchen Raten sie bedient werden. So schaffen sie also in wachsendem Geschäft, durch das Wachsen des Geschäfts, mit Hilfe dieser Technik, das Material der Verbriefung auszuweiten, Gründe für Misstrauen. Und es ist sehr ungerecht, dass an dieser Stelle in den Zeitungen immer so berichtet wird über diesen Subprime-Sektor, dass das davon zeugt, dass eben Mitglieder der Unterschicht wirklich kein Haus sich leisten können. Dass die Menschen, wo sie doch schon so unsichere Gehälter haben, einfach zu wagemutig, zu risikobereit sind, mit Krediten ein Haus zu kaufen. Jetzt, wo die Zinsen steigen, können sie die endgültig nicht mehr bezahlen. Es wird so dargestellt, wie wenn die Verfehlung quasi bei diesem Kreditsegment Subprime darin läge, dass die Kreditnehmer sich überheben und überschätzen, was ihre Finanzkraft angeht. In Wirklichkeit müsste man doch einmal umgekehrt sagen, die Bank ist diejenige, die den Kredit gibt oder auch verweigert. Der Kreditnehmer muss ja nachsuchen, der ist ja gar nicht das Subjekt, das entscheidet. Die Bank aber, die diese Entscheidung trifft, die nimmt auch solche Kunden als Kreditnehmer, von denen sie selber das Urteil hat, die sind schwach auf der Brust. Und warum tut sie das? Aus dem genannten Grund, neues Verbriefungsmaterial für Wertpapiergeschäfte zu gewinnen. Wenn das aber so ist, dann ist die Wahrheit so, da haben sich nicht kleine Leute beim Hausbau übernommen und sich zu viel Kredit aufgeladen, sondern die Banken überstrapazieren ihre eigene Kreditquelle. Die wollen mehr Zinsflüsse aus einer Gesellschaft herausquetschen für darauf aufsetzende Wertpapiergeschäfte, als diese Gesellschaft imstande ist abzuliefern. Wenn dieses Misstrauen also einmal aufkommt und um sich greift, dann findet Entwertung der Papiere statt, eine Entwertung, die gar nicht mehr nur auf diesen Finanzüberbau begrenzt ist, sodass man sagen könnte, nun ja, jetzt haben diese Yuppies, diese Nadelstreifen in ihrem Casino-Kapitalismus über ein paar Jahre das große Geschäft gemacht, jetzt geht das Geschäft zugrunde, das ist deren Problem. So lässt sich das gar nicht auseinander dividieren, das Finanzgewerbe und der ganze Rest der Wirtschaft und Gesellschaft. Warum nicht? Ja, die Ausdehnung des ganzen Wertpapiergeschäfts, die hat danach verlangt, dass es ständig Zufluss von realen Geldern, von verdienten Geldern in dieses Finanzgewerbe gibt. Sie haben gebraucht, schon in erster Instanz, Leute, die einen Kredit nehmen oder Betriebe, die einen Kredit nehmen und den bedienen, damit man darauf aufbauend das Verbriefungs- und Wertpapiergeschäft gründet. Und sie haben die großen Geldsammelstellen der Gesellschaft, da wo Renten angespart werden, Pensionsfonds, benutzt als Nachfrage, um den Wert dieser Papiere zu beglaubigen. Jetzt sind also die realen Geldvermögen und Ersparnisse der Gesellschaft in diesen Kreditzirkel, der die von ihm generierten Wertpapiere kauft und im Wert antreibt, einbezogen, involviert. Und wenn diese kreditfinanzierten Wertpapiergeschäfte zugrunde gehen, Fonds pleite machen, Banken zahlungsunfähig werden, dann gehen eben damit auch diese Gelder kaputt. Dann sieht eine Stadt ihre Einlagen aus dem Kommunalhaushalt nicht wieder, wenn der Fonds abtritt, der mit diesem Geld ABS-Papiere gekauft hat. Dann sieht eben auch ein Rentner, wenn seine Pensionskasse kaputt geht, seine Rücklagen nicht wieder. Und am Ende vielleicht ein Spareinleger seine Spargelder nicht. Was den Verlauf der Entwertung angeht, merkt man, wie sich eine Schneise zieht, die zwar im Finanzgewerbe ihren Ausgangspunkt nimmt, aber einen Weg findet bis hinunter zum Supermarkt, in dem die Leute ihre Lebensmittel einkaufen. Und zwar so, wenn ihr euch einfach mal vor Augen stellt, wie bei diesem Rhineland Funding, dieser Zweckgesellschaft der IKB, der Krach begonnen hat. Rhineland Funding, $500 Eigenkapital, musste ABS-Besitzer, die ihre Anleihen gekauft hatten, auszahlen. Konnte das aber nicht, weil das Misstrauen in die Werthaltigkeit dieser Papiere verhindert hat, dass neue Anleger ihre neu angebotenen Papiere überhaupt aufkaufen. Also fehlt ihr die Finanzmasse der Auszahlung. Die IKB war die Hausbank dieses Rhineland Funding, das war ihre Zweckgesellschaft und die musste quasi, um diesem Geschäft seine Solidität zu geben, ein Kreditversprechen abliefern, dass sie für Zahlungsverpflichtungen der Zweckgesellschaft mit einem Kredit von 12 Milliarden einsteht. Die IKB hortet aber kein Geld, um es wegzuzahlen, sondern die macht aus offenen Forderungen neue Kreditvermögen. Also konnte die IKB 12 Milliarden gar nicht zahlen. Die musste für Geldmangel mit einem Kredit einstehen, ohne es zu können. Und so geht es nicht nur dieser Bank, sondern vielen anderen auch. Jetzt müssen sie Geld fürs Bezahlen aufwenden, fürs Bezahlen von Verlusten, das sie nicht haben. Und so misstraut jede Bank einer anderen, die sich gestern noch untereinander bei jedwedem Zahlungsengpass Geld geliehen haben. Jetzt leihen sie einander nicht mehr Geld, weil jede Bank davon ausgeht, dass die Zahlungsklemme, die sie selber bei sich verspürt, dass sie bei der anderen ebenso vorliegt, sodass Geld an eine andere Bank zu verleihen in der aktuellen Lage genauso gut ist, wie es zu verbrennen. Das sieht man nicht wieder. Banken stehen mehr oder weniger alle, mehr oder weniger heftig vor dem Problem einer Zahlungsunfähigkeit. Wenn sie also trotzdem zahlen müssen, dann müssen sie Bestände auflösen, um Geld fürs Bezahlen zu bekommen. Was machen Banken also? Banken haben große Aktienbestände in ihren Tresoren. Die verkaufen zuhauf Aktien, sodass man merkt, aha, da gibt es eine Verbindung. Dass ABS-Papiere platzen, dass Fonds zahlungsunfähig werden, dass Banken keine Kredite rausgeben können fürs Bezahlen und dass die Aktientitel und der DAX in den Keller gehen, das hat einen Zusammenhang. Ja, wenn massenhaft Aktienpakete von Banken und Fonds auf den Markt geworfen werden, weil sie Geld brauchen, ja, dann verfallen die Aktienpreise. Kredite an Betriebe werden aus demselben Grund zurückhaltender gehandhabt, weil Banken eine Zahlungsklemme bei sich haben. Entweder aus diesem drastischen Grund oder auch diesen Grund erfährt man aus den Zeitungen, weil das Vergeben der Kredite derzeit von den Banken für nicht lohnend befunden wird, weil sich kein Käufer der Forderung findet. Über den Satz bin ich mehrfach gestutzt. Aber das ist die Wahrheit in diesem Gewerbe. Der zeugt davon, der Satz, dass die Banken bereits so unterwegs sind, dass sie bei jedem Kredit, den sie einem Unternehmen geben, gar nicht mehr nur an diesen Kredit und das Zinsgeschäft denken, sondern daran, aus diesem Kredit ein Wertpapier zu machen, das sie verkaufen, um darauf ein weitergehendes Geschäft zu gründen. Und wenn dieser zweite Akt nicht klappt, den Kreditbrief als Wertpapier verkaufen, dann machen sie den ersten gleich gar nicht. Bis hinunter zum Supermarkt sind diese Bremsspuren zu betrachten, in Amerika jetzt schon aktuell, weil nämlich das Einkaufen in Amerika, so hört man als Zahl mitgeteilt, zu über 30% per Konsumentenkredit und Kreditkarte abgewickelt wird. Diese Konsumentenkredite werden von den Banken zusammengestrichen, weil sie in der Zahlungsklemme sind. Also sinkt der Umsatz für alles, für Autos, für Kühlschränke, für Pampers. Und dann ist es kein weiter Schritt mehr, bis die Betriebe wegen Umsatz einbußen, entlassen, Löhne senken und so fort. So. Das liegt vor, dass die Geldvermehrungskunst im Finanzgewerbe in Not gerät, aber dadurch alle anderen Mitglieder der Gesellschaft und Wirtschaft in Not gebracht werden. Und darauf, das ist mein letztes und drittes Kapitel, antwortet der Staat. Das lässt er nicht auf sich beruhen. Die Banker, Ackermann und solche Figuren, die großen Tycoons, die haben über Jahre immer dasselbe große Wort geschwungen. Die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Wir fordern Deregulierung. Alles, was der Staat an Gesetzen und Regeln macht, das ist sowas wie Freiheitsberaubung von Geschäftsleuten. Der soll sich raushalten. Das Geschäft muss nach ganz seinen eigenen Kriterien freie Bahn haben. Nur das ist effektiv. Nur das ist astreine Marktwirtschaft. Der Markt muss entscheiden. Diese selben Figuren sind jetzt die, die rufen, der Staat muss helfen. Er muss unbedingt das wechselseitige Misstrauen der Banken gegeneinander, die Verweigerung, sich wechselseitig zu kreditieren, der daraus folgende um sich greifende Krach von Pleiten bei Fonds und Banken, der muss das bremsen. Der muss eingreifen. Und zwar mit Geld. Und der Staat hat ein Einsehen und er greift ein. Und die EZB schafft es, innerhalb von 4 Wochen 450 Milliarden Euro insgesamt in dieses Finanzgewerbe zu pumpen. Auch das ist schon für sich eine interessante Auskunft. Wenn die am Anfang zitierten Hartz-IV-Empfänger angesichts der gestiegenen Lebensmittelpreise nicht mehr über die Runden kommen, ist stets das Argument, das ist deren Problem und die Kassen sind leer und der Staat kann nichts tun. Steuererhöhungen sind unzumutbar für den Bürger, Schulden können nicht weiter aufgenommen werden. Gutes Tun scheitert hier am Sachzwang des Geldes. Das ist bei dieser Finanzkrise offenbar anders. Da scheitert nichts am Geld. Da werden 450 Milliarden Kredit sofort für offenbar wichtige Zwecke der Geschäftswelt anvertraut. Und das geht, ohne dass eine Steuer erhöht werden musste oder ein Kredit genommen werden musste. Wie kommt eigentlich die EZB über Nacht an erst 200, dann nochmal 50 Milliarden, unter dem Strich 450 Milliarden? Wo haben die das viele Geld her? Sie haben nichts eingesammelt, es wurde keine Steuer erhöht. Sie haben auch keinen Kredit aufgenommen. Da merkt man was über die Wahrheit des Geldes. Die Macht des Staates produziert Geld. Das, was die in Geld, als Geld in Umlauf setzen, ist Geld. Nicht verdient, nicht erworben, nicht geliehen, gemacht. Er versucht also mit diesem Geld, das er als Kredit an die Banken herausgibt, die Krise des Bankensystems insgesamt, ein Zusammenbrechen der Bankenlandschaft zu unterbinden. Dieses hohe, wichtige Ziel ist es ihm wert, so viel Kredit in Umlauf zu setzen, sodass sich fragt, was hat der Staat denn an diesem Finanzwesen, dass es ihm so viel Geld wert ist? Ein Finanzwesen, von dem ja manchmal auch etwas hämisch angemerkt wird. Ja, die drehen das ganz große Rad. Das ist ja wirklich eine luftige Welt, die Welt der Spekulanten. Die Börse, die ist eine Achterbahn. Diese Leute, die bekommen einen enormen Batzen Kredit. Warum? Der Staat steht auf dem Standpunkt, dass das Finanzkapital, das da in Not geraten ist, sich vermehren soll. Der will, dass dieses Geschäft gelingt, weil erstens die reichliche Kreditversorgung seiner gesamten Wirtschaft davon abhängt, dass das Geschäft des Finanzkapitals floriert. Das ist der erste Punkt. Dafür, dass dieses Kreditgeschäft funktioniert, erteilt er sogar dieser Finanzwelt die Lizenz zur Kreditvermehrung. Es ist ja interessant, das Fälschen von Banknoten in dieser Welt ist verboten, aber Geld wegzuleihen, dann zu behaupten, eigentlich habe ich schon zurück, und darauf nochmal Geld zu verleihen, also unter dem Strich mehr Geld zu verleihen, als man hat, und zwar sehr viel mehr, sodass am Ende der Staat selber sagt, eine gewisse Bremse muss man einziehen. Das ist nicht verboten. Da merkt man, dem Staat ist der Unterschied offenbar geläufig und wichtig, dass der Kredit, auch der sich auf eine offene Forderung aufsetzt, immer sowas ist wie die Vorwegnahme von Wachstum, die durch wirkliches Wachstum beglaubigt werden muss. Dafür sind die Kredite gedacht, dafür sind sie ein Mittel und ein Hebel. Das macht ein Banknotenfälscher nicht. Der Finanzier, der seine Kreditspirale erzeugt, der soll Wachstum vorwegnehmen, um ihm damit auf die Sprünge zu helfen. Das ist ein Dienst am Wachstum. Der andere verstößt bloß dagegen, indem er nachmacht, was nur die Gewalt darf. Geld. Das muss man nämlich in dieser Welt erwerben. Machen darf nur einer. Der Staat. Also der erste Grund, warum die Finanzwelt dem Staat am Herzen liegt, dieses Kreditwesen ist die Quelle für die Kreditversorgung der gesamten Wirtschaft. Das zweite, das Florieren dieses Geschäfts, Finanzgewerbe, ist das Instrument des Staates, sich selbst mit Geld auszurüsten. Denn der Staat belässt es nicht dabei, dass er seinen Bürgern Steuern abnimmt, um seine herrschaftlichen Aufgaben zu bezahlen. Da gehören die Autobahnen genauso dazu wie der Afghanistan-Einsatz. Wenn Sie demnächst einen Krieg gegen Iran mittragen wollen oder andere große Aufgaben vor Augen haben, wie das Galileo-Projekt, dann muss eben mehr in die Kasse kommen als das Steuergeld. Dann müssen Schulden her. Der Staat verschuldet sich. Ja, bei wem? Am besten geht das bei einem sprudelnden Finanzgewerbe, wo eine Geldvermehrung stattfindet, die so viel hergibt, dass selbst ein ganzer Staatshaushalt sich gut leihen kann, was er für seine Herrschaft und ihre Ausübung braucht. Dafür ist das Finanzgewerbe wichtig. Und ein dritter Punkt: In dem Maße, wie dieses Finanzgewerbe blüht, wie es Geldanlagen in Form von Aktien an der Börse, Wertpapieren in den großen Fonds und so weiter gibt, wird der Standort, der in diesem Geld wirtschaftet, ein attraktiver Finanzplatz, an dem die Geldanleger ganz aus der ganzen Welt ihr Geschäft machen möchten. Sie strömen also auf diesen Standort und sein Finanzgewerbe und stärken dadurch das Geld, in dem gerechnet wird in diesem Standort. Das stärkt die Währung einer Nation. Wenn das Finanzgeschäft Gelder aus dem ganzen Rest der Welt anzieht, weil dort so gute Geschäfte gehen. Insgesamt ist also, wenn man alle drei Punkte mal zusammenfassen möchte, der Kredit, der da wächst und gedeiht, sowas wie die ökonomische Macht der Nation, daran hängt der Erfolg allen Produzierens, genauso wie der Erfolg der Staatsmacht, sich über Schulden jeden herrschaftlichen Bedarf zu erfüllen, wie auch in letzter Instanz der Umstand, dass das nationale Geld, das der Staat macht, international beglaubigt, anerkannt wird durch die Nachfrage derer, die sich in diesem Geld anlegen wollen. Das ist der Grund, warum der Staat das macht. Und ob das funktioniert, was er anstrebt, beruhigt sich das Ganze, schafft er es, wieder Vertrauen herzustellen? Das ist eine in der Öffentlichkeit sorgenvoll gewälzte Frage. Einerseits ist ja wirklich an all diesen staatlichen Maßnahmen ein Widerspruch zu erkennen. Banken, die einander misstrauen und sich Kredit verweigern, ja, die werden manche Pleite initiieren. Sie müssen, um zahlungsfähig zu sein, Wertpapiere verkaufen, die dadurch ihren Wert verlieren. Das ist schon wieder ein Beitrag hin zur Pleite, keine Rettung. Der Staat tritt mit Kredit ein, um diese Kettenreaktion der Pleiten zu verhindern. Deswegen wird es gemacht. Aber ob das erfolgreich ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Denn immerhin, der Staat will ja nicht die Entwertung geschehen lassen, die die Zahlungsunfähigkeit bei Banken hervorruft, sondern der will die Entwertung vertagen, bis wieder allgemeines Vertrauen in die von Entwertung bedrohten Papiere um sich greift. Vertagen von Entwertung durch staatlichen Kredit lässt aber genau die heiklen Titel in Kraft, dessen wegen das Misstrauen um sich gegriffen hat. Um es mal an einem plastischen Beispiel zu zeigen. Die deutschen und europäischen Zentralbanken, also jetzt ist es ja die EZB, haben im Wesentlichen Kredit eingeräumt, um Banken Zahlungsfähigkeit zu verschaffen. Die amerikanische Nationalbank hat den Banken gleich das Angebot gemacht, ihre unverkäuflichen ABS-Papiere bei der Notenbank abzuliefern, um dafür Geld zu empfangen. Mit anderen Worten, die Notenbank akzeptiert genau die Papiere als Wert, die einen Kredit wert sind, die das Misstrauen in die Werthaltigkeit des ganzen Finanzgewebes ausgelöst haben. Ja, ist das eine Wortmeldung da hinten?
Ja, ja. Frage. Das mit dem Vertagen ist mir noch nicht klar. Das mit dem Vertagen ist mir nicht klar. Weil das klingt ja so, als wäre dann doch irgendwann mal, wird dann doch irgendwann mal die Stunde der Wahrheit schlagen. Also ich verstehe es einfach nicht.
Ja, wenn eine Vertagung hat an diesem Beispiel folgenden Gehalt. Der Wert dieser Wertpapiere ist mangels Vertrauen in sie geschwunden. Sie können nicht gegen Geld veräußert werden. Darüber können Banken die von ihnen jetzt gefragte Zahlungsfähigkeit nicht erwerben. Genau diese Titel tragen sie jetzt zur Staatsbank und bekommen dafür Geld, damit sie zahlen können. Die müssen diese Titel nach Ablauf einer gewissen Frist wieder einlösen, zurücknehmen. Sie haben einen Kredit bekommen, nicht Geld geschenkt bekommen. Das heißt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo von eben den Papieren, von denen der Markt im Moment seine Wertlosigkeit feststellt, wieder die Behauptung in die Welt gesetzt wird, sie seien werthaltig. Übrigens gestern schon geschehen, also in der letzten Woche hat man gehört, dass ein Fonds von Paribas, der geschlossen hatte, neu eröffnet hat, allerdings mit einer Werteinbuße von 35%. Da hat Entwertung stattgefunden, aber dosiert. Das meine ich. So, also da ist einerseits an der staatlichen Rettungsaktion unübersehbar der Grund, warum es der Staat tut, das Bankensystem, das Finanzgewerbe, das quasi das Rückgrat der Nation und ihrer ganzen Schaffenskraft und Geldmacht ist. Das darf nicht leiden, darf nicht kaputt gehen, einerseits. Andererseits, ob das den gewünschten Effekt erbringt, ist aus dem von mir genannten Grund fraglich und wird in der Öffentlichkeit auch mit Sorge bedacht. Es gibt ja selbst diesen Hinweis, dass die Tatsache, dass die Nationalbank mit Kredit stützt, das Misstrauen schärft. Es sind ja bloß zwei Lesarten desselben, ob du sagst, na, jetzt hat die IKB doch 18 Milliarden geliehen bekommen von der KfW-Bank, jetzt ist sie wieder zahlungsfähig. Oder ob du sagst, dass sie das von einer quasi Behördenbank bekommt, beweist nur, dass sie auf sich gestellt zahlungsunfähig ist. Jetzt gibt es eine öffentliche Sorge, die möchte ich zum Abschluss präsentieren, und das Augenmerk darauf zu richten, was eigentlich mit diesem Finanzgewerbe und der staatlichen Krisenbetreuung insgesamt über die Wirtschaft preisgegeben wird, in der man sich hier so bewegt und was das für ein Irrsinnssystem ist. Es gibt in der Öffentlichkeit die folgende Frage. Nämlich, schlägt die Finanzkrise auf die Konjunktur durch oder nicht? Diese Frage für sich, bevor man sie beantwortet hat, die wirft bereits ein schlechtes Licht auf die ganze Produktionsweise. Denn wer fragt, schlägt am Ende die Finanzkrise auf die Konjunktur durch? Der gibt einerseits das Folgende zu Protokoll. Das Finanzgewerbe ist eine in sich hermetisch abgeriegelte Sphäre. Die können ihre Wertpapiervermehrungsprozesse gutschreiben, hochrechnen, in immer neue Höhen führen und sie können auch daran kaputt gehen, Pleiten produzieren. Einer, der fragt, schlägt das durch? Der hat ja einerseits die Alternative im Kopf, nee, nicht. Das machen die unter sich aus. Der hält das für eine in sich abgetrennte Sphäre. Und das ist es ja auch einerseits. Andererseits, dass das durchschlägt auf die Konjunktur, das legt davon Zeugnis ab, dass diese so abgetrennte Sphäre mit ihrer Kunst der Finanzvermehrung über den ganzen Rest der Gesellschaft bestimmt. Wenn deren Geldgeschäfte misslingen, dann, das gibt überhaupt die Frage zu, dann entscheidet sich daran morgen nicht, wie es diesen Spinnern im Casino geht, sondern wie die Produktion bei Continental oder Siemens abläuft, was aus der Rente eines Rentners wird, was aus euren Lebensversicherungen wird, in die ihr eingezahlt habt, was aus den Überschussbeteiligungen wird, also kurzum, wie ihr in 20 Jahren lebt. Das geben die damit zu. Und es ist auch so, dass, vielleicht mache ich den Gedanken noch zu Ende und dann ist ohnehin alles zur Diskussion gestellt. Und es ist ja auch so, dass das Produzieren von Gütern in dieser Welt dem Bedarf sowieso nie folgt. Es wird nie deswegen produziert, damit jemand gut wohnen kann oder ordentlich Auto fahren kann, sondern weil damit ein Geschäft gemacht wird. Aber nicht einmal die Gewinnrechnung eines Prinzips, der diese sachlichen Güter bloß als Mittel seiner eigenen Geldvermehrung herstellt, ist das letzte Wort des Produzierens. Ob so ein Betrieb seine eigene Geldvermehrung mit dieser Warenherstellung bewerkstelligt, das hängt in letzter Instanz daran, dass die Bankenwelt Kredit gibt oder nicht. Wer sich in diesem Wettbewerb am Markt erfolgreich behaupten will, der braucht immer mehr Geld, als er hat. Damit überhaupt der Umschlag seines Vermögens kontinuierlich klappt, braucht er schon Geliehenes. Das, was er investiert hat, fließt aus dem Verkauf der Waren nur stückweise zurück, aber er muss schon morgen wieder neue Löhne, neue Rohstoffe vorschießen. Da braucht es Kredit. Wer gegen die Konkurrenz ankämpft, der braucht Finanzmittel, um in neue Maschinen zu investieren, um die Kosten seines Produkts zu senken. Der braucht mehr Geld, als er hat. Banken entscheiden darüber, ob ein Betrieb dieses Geld bekommt. Und dann gibt es manchmal diese großen Wunderwerke, die in den Zeitungen ausgestellt werden. Microsoft von einer Garage zu einem Global Player. Ja stimmt, die haben in einer Garage angefangen. Aber die beiden Schaftelhuber haben nicht eine Garage neben die andere gestellt, bis Microsoft daraus geworden ist. Auf die ist ein Kredit vergeben worden von einer richtig machtvollen Finanzagentur. So wird man von der Garage zum Global Player. Aber der Weg geht auch umgekehrt, kann man bei Holzmann sehen. Die waren Global Player, bis die Bank gesagt hat, das genügt den Ansprüchen der Geldvermehrung, wie wir sie verstehen, nicht. Und dann wird man wieder eine Garage. Das entscheidet das Finanzgewerbe, sodass, ja, halb ironisch, halb fassungslos in der Öffentlichkeit das Wort kursiert, das ist so, wie wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt. Ja, der Hund, das ist die Wirtschaft, das ist das Produzieren, das sind die Unternehmungen. Und der Kredit, das ist der Schwanz hinten dran, der in jedem Unternehmen gebraucht wird, aber, so sagt das Bild, eigentlich nicht das Wesentliche ist. Also der Schwanz ist, glaube ich, auch in zoologischer Sicht nicht das Wesentliche am Hund. Aber der wedelt mit dem Hund, macht sich also zum Wesentlichen. Ja, und man muss sagen, der ist auch das Wesentliche. Dass der Schwanz mit dem Hund wedelt, das ist keine Verirrung, sondern das bringt das Prinzip dieser Produktionsweise auf den Begriff. Inwiefern? Inwiefern ist es zwar skandalös, aber sachgerecht, dass die Entscheidungen im Finanzüberbau, was bekommt der Geldvermehrung und was nicht, über das Schicksal allen Produzierens von Autos und Socken, über die Lohnempfänger und den Rentenbezug, dass über all das dort entschieden wird. Skandalös, aber sachgerecht. Warum? Alles Produzieren in dieser Marktwirtschaft zielt auf die Vermehrung von privatem Eigentum. Das ist gar nicht so banal. Es gibt welche, die sind Eigentümer, und zwar an den wesentlichen Instrumenten des Produzierens, an den Produktionsmitteln. Die haben Fabrikanlagen, die gehören ihnen. Andere haben so etwas nicht, müssen also an diesen Instrumenten, die anderen gehören, arbeiten. So wird aus der Arbeit derer, die Eigentum nicht haben, das Eigentum an Produktionsmitteln, dieses private Drum-Eigentum, mehr, das wird vermehrt. Anders gesagt, Verfügung über Eigentum ist in dieser Wirtschaft, in der wir leben, eine Reichtumsquelle. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist rationell und sachlich genommen überhaupt nicht so, dass ich etwas habe, was ein anderer nicht hat. Einen Spaten, einen Bagger, ein Gelände. Dass ich etwas habe, was ein anderer nicht hat, ist überhaupt nicht dasselbe wie dadurch wird es mehr. Da muss man sich schon dran zu schaffen machen. Aber in dieser Gesellschaft ist die Frage, was gehört mir und dem anderen nicht, dasselbe wie eine Reichtumsquelle besitzen. Warum? Weil die davon ausgeschlossen sind, Eigentum heißt, es gehört mir, dem anderen nicht, deswegen dazu gezwungen sind, mangels eigener Produktionsmittel, sich an denen zu schaffen machen, zu machen, die den anderen gehören. Da wird also wahr, was sachlich betrachtet einfach ein Unfug ist. Bloß weil mir etwas gehört, wird es nicht mehr. Im Kapitalismus wohl. Das Geld ist die Verkörperung dieses privaten Eigentums und dieser Zugriffsmacht schlechthin. Damit kann man sich nämlich jedwedes Stück Produktionsmittel wie Arbeitskraft kaufen. Dieses private Eigentum, das eine Reichtumsquelle ist, selbst für die, die produktive Instrumente wie Gelände und Bagger besitzen, das ist im Geld zur Vollendung gebracht, weil man damit Zugang zu allen sachlichen Elementen der Produktion hat. Geld ist die Verkörperung der privaten Zugriffsmacht schlechthin. Wer Geld hat, Geld in nennenswertem Umfang, mehr als er verkonsumiert, hat deswegen in diesem System automatisch mehr Geld. Du kaufst dir Arbeiter ein, die produzieren Waren, die werden verkauft und schon hast du mehr Geld als vorher. Geld haben ist hierzulande dasselbe wie mehr Geld zu haben. Und dieses Paradox ist sogar im Finanzgewerbe wahrgemacht. Wer heute 1000 Euro hat, der hat im Prinzip 1030. Denn das bringt dein 1000-Euro-Schein, wenn du ihn da vorne auf die Bank trägst. Die verzinst den, sodass vermittelt über die Bank und ihre Art, sich in die Geldvermehrung einzuklinken, Geld mehr Geld ist, als es ist. Insofern sind die wirklichen Tonangebenden, die wirklich mächtigen Privaten im Land, diejenigen, die Geld besitzen. Das Finanzgewerbe. Betriebe produzieren Stiefel oder Autos. Dazu brauchen sie Geld, und zwar mehr Geld, als sie haben. Kriegen tun sie es von wem? Ja, von denen, die Geld haben, von den Banken. Die geben Geld oder auch nicht. Und die Bank tut das nicht, weil sie ein Dienstleistungsbetrieb ist. Der Dienst, den sie da den Kreditnehmern leistet, ist für die Bank bloß der Weg und das Mittel, ihr eigenes Geld zu vermehren. Und weil die ganze Gesellschaft in all ihrem Trachten und Produzieren vom Geld abhängt, damit aber auch von denen, die Geld besitzen, die es herleihen sollen, erteilt der Staat diesem Gewerbe der Geldbesitzer die Lizenz, ihr Geldgeschäft nicht nur zu betreiben, nach gewissen Regeln, sondern erteilt ihnen auch die Lizenz, Kredit zu schöpfen, also das Verfahren einzuschlagen, das wir jetzt ein bisschen beleuchtet haben, mehr Geld zu verleihen, als sie haben. Offene Forderungen wie Werte zu behandeln, die neue Kredite rechtfertigen. Insofern sind sie auch ermächtigt als die Instanz, die mit ihrer Zuteilung von Geld wie dem Entzug von Kredit darüber entscheidet, was in dieser Gesellschaft der Mühe wert ist, wenn gearbeitet wird. Es ist so eine populäre Vorstellung, die aber völlig in die Irre geht, wenn man eine Betriebsschließung so kommentiert. Ja, es gibt immer wieder Fälle, wo ein Betrieb wie die Heinkel Motorroller oder vergleichbare Fälle eine Kreditverlängerung bei ihrer Hausbank beantragen Und die bekommen sie nicht. Und dann sagen die Arbeitnehmer, vielleicht sogar die Presse, das ist jetzt sehr bedauerlich, denn dieser Betrieb stellt ein hervorragendes Qualitätsprodukt her, 1A Motorroller, hatte ein gutes Umfeld am Markt, konnte also seinen Umsatz wie geplant machen. Alles war also gut, das Produkt stimmt, der Markt hat gestimmt, bloß weil die Bank den Kredit nicht gibt, geht ein gutes Geschäft kaputt. Das ist deswegen so irrig, weil der eigentliche Zweck des Geschäfts damit zu einer störenden Nebensache erklärt wird, dass nämlich die Geldvermehrung, die in so einem Geschäft zu laufen hat, von einer Bank, die Kredit gibt, für unzufriedenstellend erachtet wird, sodass deswegen kein weiteres Geld in eine Vermehrung gesteckt wird, die nicht lohnend ist vom Standpunkt der Geldbesitzer. Das ist aber gar nicht sowas wie eine eigentlich nicht dahergehörige Zutat und Störung des Produzierens, sondern bringt auf den Begriff, dass das, was der wirkliche Zweck des Produzierens von Motorrollern ist, Geld zu vermehren, im Urteil der Geldbesitzer nicht oder nicht hinreichend stattfindet. Und was sich für diese Geldvermehrung nicht lohnt, das ist der Arbeitsmühe nicht wert. Also wird dicht gemacht. So, also damit mache ich zunächst mal Schluss und habe jetzt manche Fragen offen gelassen, die aber in der Diskussion sicher nachgetragen werden können. Aber da gab es ja schon mehrere Wortmeldungen.
Ich hätte bloß eine Ergänzung zu dem, was du gerade eben gesagt hast. Wenn in der Presse besorgt gefragt wird, schlägt diese Finanzkrise auf die reale Ökonomie durch, dann ist es doch insofern eine falsche Frage. Also man kann ja schon sagen, das ist ein getrenntes Geschäft. Das trennt sich von der ihm zugrunde liegenden Vermehrung von Geld in der tatsächlichen Produktion von Waren, dieses Geschäft. Aber so zu tun, als wäre es überhaupt denkbar, dass da Entwertung stattfindet und das berührt die tatsächliche Produktion nicht, ist doch falsch. Das ist doch überhaupt nicht denkbar. Allein schon dadurch, dass in dieses Finanzgewerbe, in diese ganzen Finanzspekulationen, wie ja auch gesagt wird, die ganzen tatsächlich verdienten Gelder der Gesellschaft eingewoben sind. Also Sparer kaufen sich Aktien, weil sie sich denken, da kriegen sie mehr, als wenn sie es aufs Sparbuch legen. Pensionsfonds, Versicherungen und wer auch immer kauft sich diese ABS-Papiere. Also all die tatsächlich verdienten Gelder, die werden bei einer Entwertung dieser Finanztitel entwertet und stehen insofern diesen Sparern, Pensionsfonds und so weiter nicht zur Verfügung. Das ist ja schon ein Durchschlagen.
Ja. Mhm. Ist das eine Wortmeldung? Nee. Ja, in dieser Richtung hast du völlig recht, so ist es. Das Moment der Trennung, auf das ich angespielt habe, das liegt ja in einer Hinsicht zunächst wirklich vor und daher kommt auch deren Verblüffung. Das, was wir da vor uns haben, ist nicht das, was man üblicherweise von einer Krise kennt. Das. die Umsatzzahlen von Unternehmen rückläufig sind, dass der Markt überfüllt ist, dass also die Produktion einbricht, das Wachstum zurückgeht, deswegen das Finanzgeschäft und die Banken in Mitleidenschaft gezogen werden. Sondern es ist hier ganz umgekehrt das Drehbuch gelaufen. Das wirtschaftliche Wachstum, sagen alle Nationen fast gleichlautend, läuft wunderbar, aber im Finanzgewerbe haben die untereinander mit ihrer Art von Kreditvermehrung einen Krach inszeniert. Der ist jetzt, so wie du es darstellst, natürlich damit verbunden, dass die sogenannte Realökonomie und die aus dieser Wirtschaft investierten Gelder ruiniert werden. Aber der Ausgangspunkt ist in diesem Fall eindeutig so. Nicht das produktive Gewerbe legt seine Krise hin und hinterlässt Spuren im Bankgewerbe, sondern das Bankgewerbe, das Finanzwesen, produziert eine Krise und das erzeugt Wirkungen in einer bis dahin wachsenden, prosperierenden Wirtschaft. Da rechnen Sie jetzt Ihre Wachstumszahlen schon runter. Vielleicht mache ich noch, wenn jetzt gerade keine Wortmeldung kommt, einen Nachtrag zu einer Lesart, die man in den Zeitungen über diese ganze Krise häufig findet. Es wird häufig angemerkt, dass die Spekulation übertrieben hat. Es wird vermeldet, dass die neuen Finanztechniken, Kredite zu verbriefen, diese ABS-Papiere zu einem neuen Geschäftszweig auszubauen, dass das alles seine Vernunft hat. Von der Kreditverbriefung wird zum Beispiel gesagt, das ist eine wunderbare Art der Risikostreuung. Wenn man 100 Kredite in eine Tüte packt und die weiterreicht, dann liegen die 100 geplatzten Kredite, so sie denn platzen, nicht allesamt bei der Bank. Na, jetzt sind die Risiken halt gestreut und das macht sich auf eine Weise bemerkbar, wie es der Mensch, der die Kreditstreuung lobt, sich wahrscheinlich nicht gedacht hat. Jetzt schlägt das Risiko eben überall zu. Also es wird gesagt, eigentlich ist es eine innovative, vernünftige Art und Weise des Finanzgewerbes, Risiko zu streuen, aber die Spekulation hat eben jetzt übertrieben. Die haben zu viel in solche an und für sich guten Papiere investiert, zu viel neue auf den Markt geworfen. Das ist ein falsches Urteil über den ganzen Vorgang. Der wirkliche Grund für den Krach liegt in dem Prinzip der Trennung des Fiktiven vom wirklichen Wert. Also in dem Kunstgriff, den ich versucht habe, am Kredit und dann bei der Verbriefung zu erläutern, dass eine Bank Geld verleiht, gar nicht abwartet, bis aus dem Verliehenen ein gelungenes Geschäft gemacht wurde, aus dem dann der Kredit wie der Zins zurückgezahlt wird, sondern dass die Bank verliehenes, also nicht vorhandenes Geld wie verfügbares Vermögen rechnet und darauf einen neuen Kredit gibt. Das also anders gesagt, offene Forderungen, bloß versprochenes Geld, wie vorhandenes Geld behandelt wird. Das ist die Ungleichung, die da in eine Gleichung gepackt wird, die das ganze Zerwürfnis am Markt ausmacht. Dass sich also der behauptete Werttitel eines Papiers vom wirklichen Trend, das ist der Grund für die Diskrepanz, die sich bei der Entwertung zeigt, wo das Übermaß zurückgeführt wird auf den wirklichen Wert. Und nicht ist es, und das behauptet die Sache mit der Übertreibung der Spekulation, und nicht ist es das Maß, das Ausmaß, in dem sich der fiktive Wertpapierhaufen vom realen Geldwert trennt. Dass die Trennung stattfindet, ist der Grund für das Zerwürfnis. Nicht das Ausmaß, in dem sie stattfindet. Und die, die behaupten, es sei das Ausmaß, die können nie sagen, wo eigentlich das rechte Maß sei. Die sagen nie, ja, wenn eine Bank 1 Million Eigenkapital hat, ja, dann darf sie eben nur 1 Million Kredit ausleihen. Die kann ja nur Geld ausleihen, das sie hat. Ja, jemand, der das sagen würde, der könnte Kredit gleich streichen. Weil so würde ja nie außer dem wirklich vorhandenen Geldvermögen der Gesellschaft ein darüber hinausschießendes per Kredit verfügbar gemacht. Wenn immer nur das Vorhandene ausgeliehen wird. Also muss mehr als das Vorhandene ausgeliehen werden. Ja, wie viel mehr denn? Darf eine Bank, die 1 Million Taler eingesammelt hat, 2 Millionen Kredit geben oder 3 oder 4 oder 5? Die behaupten, das Maß, das Ausmaß der Spekulation, das aus dem Verliehenen echtes Geld wird, sei der Grund, können das Maß nie angeben. Und sie haben deswegen ihre Behauptung vom überzogenen Maß eben auch nie aus der quantitativen Betrachtung des Kreditvolumens zum Bargeldbestand, sondern aus dem eingetretenen Misserfolg. Ja, wenn sich das Verliehene, die offene Forderung, irgendwann einmal dann doch definitiv als uneinbringlich erweist, dann sagen sie nicht, ja, so ist es halt, wenn man Geld verpumpt und man behauptet, man hätte es nach wie vor in den Büchern. Dann sagen sie, da war zu viel ausgeliehen. Ein anderes Feld, auf dem in der Öffentlichkeit Kritik geübt wird, betrifft immer die Frage der Akteure und ihrer Fehler. Amerikanische Häuschenbauer haben über ihre Verhältnisse gelebt, heißt es da. Banken und Ratingagenturen haben die Risiken falsch eingeschätzt. Die Bankenaufsicht war zu fahrlässig. Es ist alles ein Fächer von Schuldzuweisungen, um den man eine gemeinsame Klammer ziehen kann. Die wollen einfach ums Verrecken nicht zugeben, dass ihr ganzes Geldvermehrungssystem ein Krampf ist, das notwendig solche, wie sie sagen, Blasen produziert, wie auch die Entwertungen, die folgen, mit allen Wirkungen bis hinunter zum kleinen Mann und seinem Supermarkt. Die wollen sagen, das System ist schon schwer in Ordnung, würden nicht dem Personal mitunter Fehler unterlaufen. Dann fangen wir mit dem ersten an.
Was die praktizieren, ist einfach eine logische, so habe ich auch deine ganze Rede verstanden, Verlaufsform einer Produktionsweise, in der Geld der Zweck ist. Die haben es doch gar nicht nötig, hinter das Geheimnis zu schauen und was zu leugnen, so wie du gerade sagst. Die praktizieren genau das, dass man mit fiktivem Kapital noch mehr Kapital machen kann und verfallen daher logischerweise nur auf die eine Erklärung, wenn so eine Blase platzt, dass da wer dran schuld sein muss. Die sagen doch gar nicht, weil sie es gar nicht durchschauen brauchen, was hier los ist und stellen das auch überhaupt nicht in Frage. Das ist ihnen ihr ganz, ich sag mal in Anführungszeichen, komplett natürlich erscheinendes Geschäft, zu dem die nicht das Bewusstsein haben, hier wird irgendwie riesig was aufgeblasen und das darf man ja nicht zugeben, so wie du dich gerade ausgedrückt hast, oder ich habe dich falsch verstanden. Und deshalb glaube ich es auch nicht.
Ja, wenn du es jetzt weißt, musst du ja den Glauben nicht mehr zitieren. Halte ich für ein Missverständnis. die Erklärung, die ich zitiert habe, den Krach und die Entwertung, die aus dem System dieser Art von Geldvermehrung notwendig folgt, Fehlern des Personals zuzuschreiben, die zeugt eben von diesem Fehler. Dass etwas, das im Prinzip des Kredits begründet liegt, einem falschen Umgang mit Kredit zugeschrieben wird, das ist ein Fehler. Ist der verschließt du die Differenz? Wenn ich einen Kredit vergebe, dann habe ich eben Geld weggegeben, dann habe ich es nicht. Dazu zu behaupten, das kann ich verkaufen als Wertpapier. Das behauptet eine Ungleichung als Gleichung. Das behauptet, dass erst künftig erwartetes, noch hereinfließendes Geld, jetzt, hier und heute, wie real existierendes vorliegt und handelbar ist. Ist eine Ungleichung, die als Gleichung verkauft wird. Jetzt im wörtlichen Sinne verkauft wird. Darin liegt der Grund, sowohl für die Spreizung dieser Größen, was ist das real existierende, erwirtschaftete Geldvermögen in der Gesellschaft und wie gewaltig ist der Turm an Wertpapierwerten, der sich darauf bezieht. Und wenn von diesem Wertpapierturm verlangt wird, der soll jetzt aber auch mal eingelöst werden in wirklichen, mit Geld bezahlbaren Reichtum, dann stellt sich heraus, dass die behauptete Gleichung doch auf einer Ungleichung fußt. Das waren gut geschriebene Vermögen, nicht wirklich hergestellte. Und kaum wollen sie zugreifen auf die Vermögen, lösen sie sich auch auf. Die sind nicht gleichzeitig als verfügbares Geld, das in sachlichem Reichtum umsetzbar ist, zu haben. Und wer es versucht, macht sie kaputt. Davon sind wir gerade Zeuge. Und das, meine ich, das sollte man mal als Prinzip festhalten. Dass der Kredit, also die Trennung, der Vorgriff auf Geld, der wie Geld behandelt wird, dass der Kredit der Grund des ganzen Desasters ist und nicht der Umgang mit ihm.
Und es ist doch auch ein Widerspruch, wenn dieser Ackermann sagt, das wichtigste Kapital einer Bank ist das Vertrauen. Und wenn er gleichzeitig sagt, wenn dieses Vertrauen nicht da ist und alle kommen gleichzeitig und wollen ihr Geld zurück, von dem die Bank ja behauptet, sie hätte es, dann ist es nicht zu machen und die Bank hat es natürlich nicht. Dann weiß der doch, dass diese Dinger kein Geld sind. Weil verdientes Geld ist eins, dem muss man nicht vertrauen. Ein produzierter Wert, der ist ein produzierter Wert, und der hängt nicht davon ab, ob ich ihm vertraue oder nicht. Insofern sagt er gleichzeitig, das, womit er handelt und was er da an den Mann bringt, das ist ein Zeug, an das muss man glauben, damit es den behaupteten Wert hat. Und gleichzeitig sagen sie, das Zeug hat einen Wert. Und wenn jetzt dieses Vertrauen nicht hingehauen hat und das Zeug sich entwertet, dann sagen sie aber nicht, naja, war ja kein Wunder, wenn Vertrauen die Substanz des Wertes ist, kann natürlich jederzeit Misstrauen eintreten und dann ist der Wert perdu. Sondern dann sagen sie, wer hat jetzt den Fehler gemacht? Wer hat hier übertrieben? Also insofern muss man schon sagen, sie wollen es nicht wissen, was sie für eine verrückte Angelegenheit da betreiben. Also es ist nicht...
Aber warum sollen sie es wissen wollen? Sie fahren mit den Fahrradfahren auf der 30 rum, machen ihr Kohle und gelegentlich gibt es Verluste und aus fertig. Also es gibt doch für die keinen Anlass, das wissen zu wollen, wie das wirklich läuft.
Du hast dich doch so dagegen gewehrt, dass die da was schönreden.
Genau.
Ja. Jetzt sage ich als Argument gegen dich, es ist ja gar nicht so, dass die da wirklich so bruchlos von dem schönen Schein, mit dem sie umgehen, überzeugt werden. Wenn der Ackermann sagt, Vertrauen ist die Substanz des Werts, dann weiß er doch, dass dieses Zeug jederzeit platzen kann. Eben wegen dem, was die Substanz seines Werts ist. Wenn er jetzt dann, wenn es platzt, gleichzeitig sagt, ja, dann muss irgendjemand was verkehrt gemacht haben, weil eigentlich müsste das ja immer gut gehen. Dann ist das ein Widerspruch, den er sich leistet. Warum leistet er sich diesen Widerspruch? Wäre man ein Theoretiker, ja, würde man sagen, das passt nicht zusammen, also muss ich mich jetzt fragen, ist es so oder so und wo habe ich mich getäuscht bisher? Wenn er das aber überhaupt nicht zum Anlass nimmt, dann ist es doch schon so, wie gesagt worden ist, die finden das System in Ordnung und weil sie das so sehr in Ordnung finden, deswegen bügeln sie das ganze Wissen um, inwiefern es am System liegt, dass es immer diese Folgen hat. Einfach darüber weg, dass sie gegen alles, was sie eigentlich besser wissen, behaupten, das ist schon eine wunderbare Sache und wenn es mal nicht so wunderbar ist, dann hat es jemand vergeigt.
Naja, jetzt schlägst du mit deiner letzten Bemerkung einen Ton an, den ich nicht sagen wollte und gegen den der andere Redner sich wehrt. Also, um es nochmal klar zu sagen. Ich wollte nicht sagen, ich bin auch nicht der Auffassung, dass die Bankenwelt ein Wissen um den Begriff ihres Gewerbes hat, der vielleicht sogar dem unsrigen entspricht, den sie aber besser nicht hinausposaunt, weil sich das nicht gut macht und geschäftsschädigend auswirken würde. Sodass sie stattdessen zu beschönigenden Floskeln greift. Das wollte ich nicht sagen, sondern ich wollte umgekehrt sagen. Deren Urteil und unser Urteil unterscheiden sich zunächst einmal. Und deren Urteil ist falsch. Es ist falsch zu sagen, dass die Menge des Kredits ein Missverhältnis von Wertpapier und realem Geld in die Welt schafft. Das wahre Urteil ist, der Kredit schafft dieses Missverhältnis. Schon der allererste. Eben weil etwas als Gleichung behauptet wird, das in Wirklichkeit nicht gleich ist, dass das erwartete Geld wie wirklich existierendes gilt. Um es noch banaler zu sagen, wenn ich eine Million verpumpe an einen Hausbauer oder einen Betrieb, dann ist es doch wirklich offen, ob der nach einem Jahr mit dem Geld ein gutes Geschäft gemacht, Erlöse erzielt hat und bedienen kann. Es ist doch offen, ob der Hausbauer seinen Job erhält, ein Gehalt hat, aus dem er den Kredit tilgen kann. Es kann sich doch ergeben, dass der, den ich für die Zahlung in Anspruch nehmen will, um ihm die Zinsen abzunehmen, nicht dazu fähig ist. Das wird aber in eine Gleichung gesetzt, in der Technik der Bank. Und ihre Urteile kommen insofern alle vom Standpunkt ihres praktischen Interesses. Wenn die sagen, Sie können jetzt auch noch unterschiedlich solide Kredite unterscheiden. Dann ist es gar nicht, also da wollte ich an diesem Punkt Einspruch einlegen, gar nicht das Verbergen von einem Wissen um die Unhaltbarkeit ihrer Praxis, sondern das ist das Festhalten an eben diesem Missverhältnis, das mit dem ersten Kredit in die Welt kommt. Wer sagt, er hat unterschiedlich solide Kredite in den Büchern? Der will die Trennung des fiktiven Werts vom Realen ausdrücken wie unterschiedliche Grade der Nähe des Fiktiven zum Realen. Der sagt, er hat erstklassige Kredite und er hat Subprime-Kredite und darauf lautende Papiere. Damit geben Sie zu, dass der Wert, den Sie von jedem Papier behaupten, den verkaufen Sie ja auch gegen Geld, dann doch nicht das ist, was er behauptet zu sein. Nämlich sowas wie ein echter Wert. Bloß weil am ganzen Ende der Kette irgendwo das Haus steht, das als Pfand im Hypothekenkredit dient, oder das Auto, das beim Autokredit das Pfand ist. Die Gleichung stimmt selbst dann nicht, wenn ich bloß beim allerersten Hypothekenkredit bleibe und sage, naja, wenn er nicht zurückzahlen kann, dann ist die Behauptung der Bank, versprochenes Geld ist so gut wie bares Geld im Buch. Doch gültig, weil sie dann auf das Haus zugreifen kann. Selbst wenn ich bei diesem allerersten elementaren Fall bleibe und den ganzen Turm, der sich da drauf setzt, ignoriere für den Moment, dann stimmt selbst in diesem elementaren Ausgangspunkt nicht. Denn ob das Pfand, auf das ich zurückgreife, die 1 Million bringt, wenn ich es verkaufen muss, so viel habe ich nämlich hergeliehen, das ist sehr die Frage. In Amerika tut es im Moment kein Haus. Deswegen kommen ja überhaupt die Menschen in die Notlage. Die könnten ja ihr Haus vertickern, dann könnten sie ja ihren Kredit abzahlen. Die erlösen bloß für ihr Haus viel weniger, als sie an Kreditfinanzierung reingesteckt haben. Da merkt man selbst, dass das Pfand, das quasi als der unschlagbare solide Wert gilt, und die Kreditsumme gar nicht deckungsgleiche Größen sind.
Also das mit dem praktischen Interesse, das leuchtet mir insofern ein, als ein Bankier, der dieses Geschäft betreibt, aus seinem Interesse heraus auf diese Art und Weise sein Geld zu vermehren, sich denkt, naja, wenn man es richtig macht, dann haut es schon hin. Und wenn es nicht hingehaut hat, dann fragt er sich, wo lag der Fehler. Aber die gesamte Öffentlichkeit, die Wirtschaftsjournalisten oder so, die betrachten das doch auch immer so. Die fragen doch auch sofort, wo sitzen die Schuldigen, wenn es jetzt nicht hingehauen hat, wenn sich da was entleert. Und bei denen ist der Grund doch nicht, dass sie aus ihrem praktischen Interesse an der Sache zu urteilen, sondern da ist der Grund doch, dass sie einfach dieses System so schätzen.
Ja. Ja, aber das tun sie. Aber sie müssen nicht quasi ihren eigenen Einwand gegen das von ihnen Geschätzte ersäufen und dafür falsche Argumente bemühen. Das war, glaube ich, die ganze Diskrepanz am Ausgangspunkt. Ja, das tun sie und sie tun das, ich lese euch mal ein Beispiel vor, manchmal hat es auch fast schon wieder was Belustigendes, obwohl das Ganze so erschütternd ist. Wie die das hinkriegen, eine solche Welt, von der ja auch das bürgerliche Gemüt manchmal meint, es hat was Irrwitziges, die dann doch unter dem Strich sehr vernünftig zu finden. Man kennt doch das, dass es mal so kultivierte Schimpfwörter waren, zu sagen, naja, die Hedgefonds sind Heuschrecken, die machen sich über alles her, schaffen gar nicht wirklich Werte und tragen nicht dazu bei, die sind nur am schnellen Geld interessiert und machen dabei viel kaputt. Oder es sind Roulette-Spieler, die in so einem Casino-Kapitalismus das große Rad drehen und am Ende an der eigenen Übertreibung zugrunde gehen. Es wird so ein Nimbus gepflegt, dass es eine leicht verrückte, aber auch undurchschaubare Welt der Glücksritter ist, einerseits. Und andererseits, über genau dieselbe Welt wird berichtet, dass sie mit innovativen Instrumenten wie dieser Risikostreuung bei Kreditverbriefungen furchtbar rationell mit Geld wirtschaftet und daraus mehr macht. Ich lese euch mal einen Beitrag vor aus der FAZ, zu welchen Urteilen da das Gemüt fähig ist. Der Aufsatz heißt der Fondsbericht, der menschliche Marke. Da teilt ein Journalist seine eigene Erschütterung, dann aber auch letztlich seine Läuterung mit, die ihn da angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten befällt. Er schreibt, seien wir ehrlich, Menschen sind mental nicht gebaut für eine komplexe Welt, die der Terror des Zufalls regiert. Wer behält den Überblick bei all den Kurven und Kursen, Zinsen, Aktien, Dividenden, die irgendwie miteinander und aufeinander reagieren? Die Komplexität der Finanzwelt, gepaart mit der limitierten Aufnahmefähigkeit des menschlichen Gehirns, ist ein Problem. Der Grund für die Verwerfungen ist der Zufall. Die Fonds wurden im Zuge der Krise um die amerikanischen Hypothekendarlehen und den daraus folgenden Marktturbulenzen von Ereignissen getroffen, die statistisch gesehen so wahrscheinlich sind wie 6 richtige im Lotto, und zwar mehrere Wochen hintereinander. Die Fondsmanager von Goldman Sachs, deren quantitative Fonds unter der Krise besonders leiden, gaben kleinlaut zu, dass laut ihrer Modelle die Wahrscheinlichkeit für diese Ereignisse bei einer Prozentzahl lag, bei der vor dem Komma eine Null und nach dem Komma 130 Nullen vor der ersten Zahl standen. Aber jeden Tag setzen wir uns doch immer wieder großen Gefahren aus. Wer jedes Mal, wenn er ins Auto steigt, über alle möglichen Unfälle nachdenkt, wird nicht losfahren und den Zug kann er auch nicht nehmen, denn auch Zugunglücke drohen. Man sollte eben nicht ständig über mögliche Autounfälle nachdenken, aber sich anschnallen und die Bremse regelmäßig prüfen oder, wie ein arabisches Sprichwort sagt, vertraue auf Allah, aber binde dein Kamel an. Ja, das hat sowas Feuilletonistisches und ist auch ein Bericht über die Finanzwelt und ihre Turbulenzen. Wenn man nur mal den ersten Teil der Erzählung ernst nimmt, dann muss man sagen, daraus folgt was anderes als auf Allah vertrauen und sein Kamel anzubinden. Der erste Teil des Berichts sagt, wir leben in einer Welt, die wird jeden Abend als Textstreifen unter den Nachrichten durchgezogen. Da gehen Börsenwerte rauf und runter. Der DAX gewinnt und ist jetzt auf 7.500 und morgen auf 7.400. Und die Währungen gegeneinander wechseln und die Zinsen steigen und fallen. Und von all diesen Bewegungen, die kein Mensch kontrolliert, die aber von den Käufern all dieser Gegenstände initiiert werden, hängt zum Beispiel ab, wie viel wir im Alter zum Essen haben. Davon hängt nämlich zum Beispiel die Überschussbeteiligung eurer Rentenversicherung ab. Wenn das so ist, wie der Mann sagt, ja, wir leben in einem undurchschaubaren Dickicht von ab- und aufstrebenden Preisen und Zinsen und Aktienkursen, und davon hängt ab, wie viel wir zu essen haben, dann muss man sagen, dies ist eine verrückte Welt. Da ist die Wirtschaft, die ja von Menschen gemacht wird, die ist ja nicht wie ein Meteorit vom Himmel gefallen. Da ist die Wirtschaft offenbar, die die Menschen machen, von einer Art, dass sie die Menschen beherrscht. Das Auf und Ab eines Aktienkurses, das wird in der Tat von Menschen gemacht, die Geld in eine Aktie reinstecken oder Geld aus einer Aktie rausziehen. Insofern tun sie das, was ihnen jetzt als Marktgeschehen im Fernsehen entgegenschaut. Gleichzeitig aber ist das, was sie tun, Preise hoch machen, Preise runter machen, etwas, das über sie herrscht. Die werden von ihrem eigenen Produkt beherrscht. Alle haben in diesen neuen Finanzmarkt der Kreditverbriefung Geld reingesteckt mit dem Ziel, das war die Absicht, mehr daraus zu machen. Und was ist das Ergebnis? Aus den vielen guten Absichten, aus Geld mehr Geld zu machen, ist jetzt erst einmal eine Zerstörung geworden an vielen Punkten, die gar nicht auf die beschränkt bleibt, die Geld investiert haben, sondern die in letzter Instanz sogar noch die Rentner betrifft oder die Lohnempfänger, die selbst aktiv in dem Metier nicht unterwegs waren. Kurzum, wenn das die Wirtschaft ist, dann muss das schleunigst weg und ersetzt werden. Eine Wirtschaft, wo die Menschen von ihrem eigenen Ergebnis, ihres Markttuns beherrscht werden, sodass dieses Auf und Ab der Ziffern am Ende über meinen Lebensabend bestimmt. Ja, das will ich nicht haben. Da tut man sich doch lieber zusammen und produziert, was man für jetzt und den Lebensabend haben will. Dann hat man das in der Hand. Statt in der Hand von Mächten zu sein, denen man ausgeliefert ist. Dann der zweite Akt. Über diese Welt diesen Vergleich anzustrengen und zu sagen, ja, ein geplatzter Fonds im Finanzgewerbe ist ungefähr dasselbe wie ein zerbeulter Kotflügel an der Ampel. Das ist theoretisch nicht in Ordnung. Beim Autounfall, da muss man sagen, ist es im Regelfall, Kriminalfilme und Mordanschläge ausgenommen, wirklich Zufall. Ob ich durch ein Schlagloch fahre, ob ich auf der Straße ins Rutschen komme, weil ich das nasse Laub übersehe. Da spielt der Zufall seine Rolle. Aber der Zufall ist nicht der Grund für die sogenannten Verwerfungen am Finanzmarkt. Das ist nicht Zufall. Das hat einen systematischen Grund, nämlich den, den ich heute Abend erklärt habe oder zumindest versucht habe zu erklären. Das nicht wahr sein kann, rausgeliehenes Geld wie echtes Vermögen zu behaupten und in seine Bücher zu schreiben und das in immer größerem Umfang. Dass diese Ungleichung irgendwann auffliegt, das ist notwendig, das ist nicht zufällig. Zufällig ist bestenfalls der Auslöser, der das Misstrauen der Leute in die Ungleichung, die sie als Gleichung praktizieren, weckt. Aber dass das eine Ungleichung ist, das kommt nicht vom Zufall, das ist notwendig so. Insofern merkt man im dritten Schritt, dass der Mann die Analogie zum Gewitter und zum Blitzschlag und zum Autounfall braucht, weil er nämlich die Notwendigkeiten der Verwerfungen am Finanzmarkt und ihrer unangenehmen Folgen für die Menschen naturalisieren will. Der will den gesellschaftlichen Grund, warum das notwendig so ist, weghaben. Der will sagen, das ist wie in der Natur, wo man auch von einem Blitz getroffen werden kann oder auf dem nassen Straßenlaub mit dem Auto ausrutscht. Insofern nicht änderbar. Und wie bei allen religiösen Metaphern ist natürlich auch die Auflösung mit dem Kamel in sich sehr widersprüchlich. Vertrau auf Allah, aber binde dein Kamel an. Da würde ich sagen, entweder oder. Aber nicht beides. Wenn ich mein Kamel anbinden muss, dann ist das Vertrauen auf Allah schon mal nichts wert gewesen. Und wenn ich auf den vertrauen kann, dann brauche ich auch keinen anzubinden.